Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung für Klimaschutz und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2023/24/13 in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie sowie für die Energiespeicheranlagen am selben Standort auf Drucksachen 12785 und 13253. Ich begrüße im Einzelnen die Damen und Herren Sachverständigen, die unserem Ausschuss heute zur Verfügung stehen. Vielen Dank und herzlich willkommen hier. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse für die Bundesregierung, den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel und die Fachbeamtin des BMWK, herzlich willkommen, die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und nicht zuletzt die Gäste, die der Anhörung hier im Saal oder eben auch live im Internet oder im Parlamentsfernsehen folgen. Sie, und das muss ich ausdrücklich zu Beginn sagen, Sie, Damen und Herren Sachverständige, wurden darüber informiert, dass Sie im Vorfeld Ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratung offenzulegen haben. Ich stelle fest, derlei Interessensverknüpfung ist für diese Anhörung nicht vorgetragen worden. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung geben. Zunächst erhalten Sie alle die Möglichkeit für ein Eingangsstatement in der Zeit von jeweils 3 Minuten. Anschließend folgen Fragerunden, um uns die Zeit gut zu nutzen, die uns zur Verfügung steht, nämlich 2 Stunden, bitte ich Sie, dass Sie sich alle auch in dieser betreffenden Zeit an die Zeit halten. Das bitte ich meine Abgeordnetenkollegen und auch Sie als Antwortende. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von in der ersten Runde 4 Minuten und in den anschließenden Runden 3 Minuten zur Verfügung gestellt wird. Die schon öfter hier waren, kennen das Verfahren. Ihre verbleibende Redezeit sehen Sie oben am Bildschirm. Und ich werde auch darauf hinweisen, nehmen Sie das wirklich nicht persönlich, sondern es dient einfach der zeitlichen Strukturierung. Also Grundsatz, je kürzer die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, umso mehr Zeit für die Antwort für die Herren und Damen Sachverständige. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind verteilt worden und stehen auch allen online, also allen Interessierten online zur Verfügung. Über diese Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Daher werden die Sachverständigen vor jeder Wortmeldung von mir namentlich aufgerufen. Auch darüber dann nicht wundern. Manchmal geht es ja ganz schnell. Ich werde trotzdem noch dazwischen gehen. Zunächst gebe ich aber den Herrn Damen und Herren Sachverständigen das Wort für die Einführung von jeweils 3 Minuten. Und ich erteile zuerst Frau Rebecca Blessenhol, Referentin für erneuerbare Energien und Naturschutz vom NABU, das Wort für Ihr Eingangsstatement. Herzlich willkommen und vielen Dank.
Dankeschön, sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier die Position des NABU darzustellen. Es ist klar, wir müssen beim Ausbau der Windenergie und der Solarenergie vorankommen. Was wir aber mit dem jetzig zu beratenden Gesetzentwurf sehen, ist, dass wir, wenn er so verabschiedet wird, keine Beschleunigung erreichen werden, sondern wir riskieren Planungs- und Rechtssicherheit. Wir gefährden den Rückhalt der Energiewende und sogar die Einhaltung Biodiversitätsschutzverpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und an dieser Stelle der Hinweis, das besondere Artenschutzrecht gilt weiterhin. Es wurde nicht ausgehebelt durch die RED III. Ich möchte im Folgenden kurz die größten Knackpunkte darstellen, die wir als NABU identifiziert haben. Der erste große Knackpunkt ist die zusätzliche Belastung für die Behörden. Wir haben einmal, müssen die Behörden Regeln für Minderungsmaßnahmen festlegen auf Ebene der Planung, aber auch im Überprüfungsverfahren müssen sie in einer sehr knappen Frist eine Prüfung durchführen. Und hier ist es wichtig, dass die Behörden entlastet werden. Und da ist zum einen wichtig, dass wirklich nur Gebiete ohne erhebliche Umweltauswirkungen ausgewählt werden, so wie es auch die Richtlinie vorsieht. Und dafür bräuchten wir dringend eine Kann-Regelung bei der Ausweisung von Windenergiegebieten als Beschleunigungsgebiete, keine Muss-Regelung, so wie sie jetzt vorgesehen ist. Und auch ein Solarstandard, um mehr PV auf die Dächer zu bekommen. Die Ausschlussgebiete müssten erweitert werden. Und auch bräuchte es dringend Erleichterungen auf gewerblichen Flächen für den Ausbau. Gleichzeitig müssen wir auch bei dem Überprüfungsverfahren die Behörden bestmöglich unterstützen. Das ginge, indem man Standardschutzmaßnahmen in das Gesetz aufnimmt und auch die Möglichkeit, dass Umweltprüfungen durch die Vorhabenträger freiwillig eingereicht werden können oder bei negativem Ausgang der Überprüfung sogar durch eine Behörde eingefordert werden können. Als zweiter großer Knackpunkt ist, dass die Grundvoraussetzungen fehlen, um dieses Gesetz gut umsetzen zu können. Wir haben Personalmangel in den Behörden. Dieser muss dringend aufgestockt werden und das mit mehr Ehrgeiz. Aber auch die Qualität und Quantität der Umweltdaten ist eine Grundvoraussetzung, die wir brauchen. Denn den vorhandenen Daten wird jetzt deutlich mehr Bedeutung zugemessen, wenn wir das Gesetz so umsetzen. Man braucht es bei der Auswahl der Gebiete, aber auch im Überprüfungsverfahren. Und die Datenqualität und Quantität ist sehr unterschiedlich in den Ländern, aber auch in einzelnen Regionen. Teils sind die sehr lückenhaft, teils veraltet. Und da sollten wir nicht weiter künstlich einschränken, die Daten, die man benutzen darf. Und gleichzeitig brauchen wir konkrete Schritte zur Verbesserung, zum Beispiel ein bundesweites Datenportal. Und als dritter großer Knackpunkt, wir sehen in diesem Gesetz keine 1:1 Umsetzung der EU-Richtlinie. Wir sehen, dass die Richtlinienkonformität fraglich ist. Es wurden die Logik verändert, es wurden entscheidende Schritte ausgelassen. Es ist klar, die Richtlinie muss umgesetzt werden. Aber es braucht dringend Anpassungen, um die Planungssicherheit und auch den Rückhalt für die Energiewende nicht zu gefährden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und ich rufe jetzt auf Dr. Paula Hahn, Abteilungsleiterin Recht beim BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Herzlich willkommen und Sie können reden.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Mit der novellierten erneuerbaren Energienrichtlinie hat der nationale Gesetzgeber, also haben Sie, die Möglichkeit, wirklich sehr greifbare Potenziale für die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren hier zu heben. Das System der Beschleunigungsgebiete ermöglicht eine Abschichtung und Reduktion der Prüfanforderungen für das Genehmigungsverfahren und gibt aus unserer Sicht die Belange des Umweltschutzes dabei keineswegs preis. Mit Blick auf die konkrete gesetzliche Umsetzung gilt es aus Sicht des BDEW, das Konzept jetzt auch weitgehend 1:1 umzusetzen, um die Wirksamkeit der Regelung in der Praxis dann auch tatsächlich zu sichern. Für den Bereich Wind. Bei der Umweltprüfung, dem sogenannten Screening im Genehmigungsverfahren, werden nach unserer Ansicht unnötige Hürden aufgestellt. Diese betreffen die tatsächlichen Anforderungen, die es braucht, um die eigentliche Vermutung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den materiellen EU-Umweltanforderungen zu widerlegen. Hier droht die gewollte Beschleunigung zu verpuffen. Auch die europarechtlich eröffnete Gebietskulisse für die Beschleunigungsgebiete sollte nicht verengt werden. Dies betrifft konkret den geplanten pauschalen Ausschluss sogenannter sensibler Gebiete. Und schließlich sieht der Entwurf nun einen einmaligen statt jährlichen Zahlungsmechanismus in die Artenhilfsprogramme vor. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Vereinfachung, verursacht jedoch erheblich erhöhten Vorfinanzierungsaufwand und benachteiligt damit insbesondere kleinere Unternehmen. Es gibt weitere Punkte, die nicht aus der EU-Richtlinie folgen, beispielsweise die Definition für das Repowering im Planungsrecht. Hier gibt es eine Diskrepanz zum Bundesemissionsschutzgesetz, die ausgeräumt werden sollte. Zum Bereich der Solarenergie. Nach unserer Einschätzung werden die vorgesehenen Regelungen keine relevante Beschleunigungswirkung im Bereich Solarenergie-Freiflächenanlagen entfalten. Für diese Anlagen besteht im derzeitigen Recht über die kommunale Planungshoheit, über das Bebauungsplanverfahren ein bewährtes und vor allem ein wirksames System, über das bislang auch ausreichende und geeignete Flächen ausgewiesen wurden und werden. Das Verfahren einschließlich der Bewältigung der relevanten Umweltbelange darin genießt zudem weithin Akzeptanz. Eine zusätzlich neu eingeführte Planungsebene würde die Verfahren eher verkomplizieren. Bei einer Umsetzung im Bereich Solarenergie, allerdings auch nur sollte sie tatsächlich rechtlich zwingend und notwendig sein, sollte im Mindesten darauf geachtet werden, dass das derzeitige System nicht beschädigt wird und ein Flickenteppich gilt es zu vermeiden. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und rufe jetzt auf Frank Heidmann, Gesellschaft für Fortschritt in Freiheit. Sie haben das Wort.
Recht herzlichen Dank, liebe Vorsitzende und Abgeordnete und Abgeordneten. Ich muss das Gesetz von hinten eigentlich betrachten, weil ich eine der letzten bin als Projektleiter und Infrastrukturplaner. Muss ich nachher in meiner Arbeit als Projektleiter das Gesetz am Ende umsetzen. Also das heißt rechtlich umsetzen, das was hier beschlossen wird, und auch so umsetzen, dass es auch technisch möglich ist, sowohl für Versorgungsunternehmen, sowohl für Einspeiser. Deswegen kann ich dieses Gesetz überhaupt nicht befürworten, weil diese Beschleunigung eigentlich verpufft und mit der EU-Regelung nicht übereinstimmt, die vorgegeben ist. Also es findet sich in dem Gesetz überhaupt nicht drin eine Absicherung für die Bürger, keine Möglichkeit der Mitnahme, obwohl die vorgegeben ist. Sowohl der Naturschutz, der in der Sache, der in, durch die Überprüfung der Arten eigentlich komplett hinten runterfällt. Und als Mitarbeiter in einem Planungsverband für die Ausweisung von Windeignungsgebieten, die auch noch in meinem Berufsfeld ist, sehe ich letztendlich die Akzeptanz und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft gnadenlos gefährdet, weil die Eingaben immer größer werden. Und wenn dieses Gesetz zum Tragen kommt, wird es eher einen Kipppunkt geben, der nicht mehr zu rechtfertigen ist. Also dieses Gesetz ist eigentlich von der Sache her überflüssig und wird auch nichts beschleunigen, weil letztendlich der Netzausbau, der hinten dran hängt, mit dem nie Schritt halten wird, um das umzusetzen, was wir hier ausweisen wollen. Oh, ich habe sogar noch Zeit. Ja, also wie gesagt, die Richtlinien, die vorgegeben sind von der EU, finden sich in dem Gesetz nicht. Also weder gibt es eine Entlastung für den Bürger, nur für die Wirtschaft und für die Verwaltung. Es ist aber gefordert. Letztendlich, wie wollen Sie das umsetzen, wenn das nicht dort Einklang findet, wie die Entlastung denn, um die Akzeptanz zu erhöhen? Das wird es nicht geben. So, und der Normenkontrollrat hat das letztendlich ausgeschlossen drinne, dass es keine Kosten gibt, aber es findet sich der Passus da drinne, dass die Umsetzung zu bezahlen ist über den Umbau des Netzes, was am Ende ist. Denn dieses Gesetz wird ja letztendlich den Netzausbau so weiter erhöhen, dass die Kosten abgewälzt werden auf den Bürger und den Verbraucher und die Gewerbetreibenden.
Okay. Okay, vielen Dank. Ich rufe jetzt auf Herrn Carsten König, Hauptgeschäftsführer BSW, Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Ich erteile Ihnen das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Damit die gesetzlich verankerten Photovoltaik-Ausbauziele auch künftig erreicht werden, benötigt es in der Tat weitergehender Verbesserungen in den politischen Rahmenbedingungen. Dies gilt insbesondere auch für das Marktsegment ebenerdig errichteter Solarparks. Sie müssen künftig immerhin ja die Hälfte des Photovoltaik-Ausbaus tragen. Ihr jährlicher Ausbau muss sich von ca. 4,4 Gigawatt im letzten Jahr in den kommenden Jahren fast verdreifachen. Gleichzeitig kommt der Photovoltaik zunehmend auch in eine systemische Verantwortung, weshalb parallel dazu eben auch ein schnellerer Ausbau von Batteriespeichern forciert werden sollte. Auch bei der Solarisierung der Fernwärme mit Hilfe von Solarthermiekraftwerken bedarf es des Abbaus weiterer Marktbarrieren, um den kommunalen Wärmeplanung eine wichtige Handlungsoption zu bieten und Verbraucherinnen und Verbraucher vor steigenden Energiepreisen zu schützen. Die Solarbranche begrüßt deshalb die Absicht des vorliegenden Gesetzesentwurfs, die Genehmigungsverfahren für Photovoltaik, Solarthermie und Speicher zu beschleunigen. Durch eine Ausweisung von Beschleunigungsgebieten ist eine relevante Beschleunigungswirkung jedoch leider nicht zu erwarten in unseren Augen. Diese adressiert vor allem das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und nicht die darüber hinaus bestehenden Hemmnisse im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens. Vielmehr könnte es infolge des Gesetzesentwurfs von Ihnen vermutlich nicht beabsichtigt sogar zu zusätzlichen Erschwernissen kommen. So sieht der Gesetzesentwurf die Einführung neuer umweltrechtlicher Hemmnisse für den Bau von Solaranlagen vor. Wir können nicht nachvollziehen, dass für Anlagen außerhalb von Beschleunigungsgebieten und damit vermutlich ein Großteil der zukünftigen Anlagen eine neue Umweltverträglichkeit-Prüfungspflicht eingeführt werden soll. Mit dem Gesetzesentwurf wird damit nicht die beabsichtigte Vereinfachung des Umweltrechts erreicht und eine Entlastung von Behörden und Projektierern, sondern vielmehr eine deutliche Verschärfung und eher eine Verlängerung von Planungsprozessen. Die neue UVP-Pflicht sollte daher bitte aus dem Gesetzesentwurf gestrichen werden. Die Einführung von Beschleunigungsgebieten ist für Solarenergie aus Sicht unserer Branche weder notwendig noch zielführend. Bitte verzichten Sie bei der Solartechnik auf diese und belassen Sie es maximal bei einer Kannlösung. Um die bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Beschleunigung von Planungsprozessen zu erreichen, bringen Sie bitte vielmehr jetzt eine baurechtliche Privilegierung von großen Solarthermieanlagen, von Batteriespeichern sowie von Agri-PV-Anlagen auf den Weg. Schaffen Sie mit einer baurechtlichen Privilegierung gemäß § 35 Baugesetzbuch im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens oder aber auch der parallel ja laufenden BauGB-Novelle bitte die dringend notwendigen Booster für die schleppende Wärmewende sowie für den dringend notwendigen schnelleren Ausbau von Batteriespeichern. Herzlichen Dank. Alles Weitere entnehmen Sie gerne unserer Stellungnahme.
Oder den anschließenden Fragerunden. Ich bedanke mich und rufe jetzt auf Herrn Tim Krautschneider, Syndikus Rechtsanwalt, ENBW Energie Baden-Württemberg AG. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Ich möchte mich auch im Namen der NBW sehr herzlich für die Einladung zu dieser Anhörung bedanken. Wir als NBW unterstützen ausdrücklich die Bestrebungen der Bundesregierung, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Das dient sowohl dem Klimaschutz als auch dem Bürokratieabbau. Die sogenannte BImSchG-Novelle war hier ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es war eben nur der erste Schritt und weitere müssen jetzt folgen. Der Regierungsentwurf zur Umsetzung der RED III erfüllt diese Hoffnungen leider noch nicht. Die Richtlinie bietet zahlreiche Beschleunigungspotenziale, die der Regierungsentwurf aber leider nicht oder nur unvollständig aufgreift. Lassen Sie mich das an drei Beispielen herausgreifen. Beim Screening fordert die Richtlinie eindeutige Beweise für unerwartete erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen. Der Regierungsentwurf lässt demgegenüber tatsächliche Anhaltspunkte ausreichen. Das würde nach unserer Einschätzung deutlich öfter dazu führen, dass Vorhaben gerade nicht beschleunigt zugelassen werden können. Es handelt sich hierbei aber um eine zentrale Weichenstellung in den Genehmigungsverfahren für die Windenergie an Land. Der Regierungsentwurf stellt diese Vorhaben deutlich schlechter, als es die Richtlinie erlauben würde. Gerade in Kombination mit der unseres Erachtens rechtlich nicht geforderten Öffentlichkeitsbeteiligung bei negativem Screening-Ergebnis wird sich dies nachteilig auf die Ausbauzahlen bei der Windenergie auswirken. Der zweite Punkt. Der Regierungsentwurf will Repowering lediglich im Abstand der zweifachen Anlagenhöhe zulassen. In der BImSchG-Novelle wurde dieser Abstand für das Genehmigungsverfahren kürzlich auf das Fünffache erhöht. Im Sinne der erforderlichen Flexibilität auch bei Repowering-Vorhaben unterstützen wir die Angleichung der Definition im BauGB an die aus dem Emissionsschutzrecht. Zum Abschluss möchte ich noch zur Photovoltaik kommen. Während wir bei der Windenergie erheblichen Beschleunigungsbedarf sehen, haben wir bei der Solarenergie, darauf wurde auch schon hingewiesen, ein bewährtes, etabliertes System. Daran möchten wir festhalten. Natürlich könnten die Verfahren auch hier noch etwas beschleunigt werden. In aller Regel ist der Hemmschuh hier aber nicht der Rechtsrahmen, sondern die personelle Ausstattung der Baugenehmigungsbehörden. Wir sehen daher auch keinen Bedarf für Beschleunigungsgebiete. Vielmehr sprechen wir uns nachdrücklich dafür aus, am bewährten Konzept der kommunalen Bauleitplanung festzuhalten, da diese auch die lokale Akzeptanz vor Ort sichert und in diesen Verfahren auch sämtliche Umweltbelange hinreichend abgehandelt werden können. Das sind nur die wichtigsten Punkte zu diesem Gesetzentwurf der schriftlichen Stellungnahme. Entnehmen Sie bitte die weiteren. Insbesondere sprechen wir uns für eine 1:1 Umsetzung der Richtlinie aus. Vielen Dank.
Vielen Dank und ich rufe auf Professor Dr. Tobias Leidinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie haben das Wort.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien ist aus unserer Sicht ein wichtiger, allerdings nicht allein entscheidender Faktor für eine klimaschonende, wettbewerbsfähige Energie- und Industriepolitik in Deutschland. Das Ziel des Gesetzentwurfs, Genehmigungsverfahren für Wind- und Solarenergieanlagen zu beschleunigen, ist deshalb grundsätzlich ein begrüßenswerter Schritt. Ich möchte zu dem Gesetzentwurf drei Punkte hervorheben. Erstens. Die Beschleunigung bewirkt der Gesetzentwurf durch die Schaffung eines Sonderrechts sowohl auf der Planungs- als auch auf der Zulassungsebene. Dabei formuliert der Gesetzentwurf den Anspruch, die bisherigen hohen umweltrechtlichen Standards des Unionsrechts zu wahren. Es ist indes zweifelhaft, ob dieser Anspruch erfüllt wird. Denn bereits auf der Ebene der Richtlinie ist nicht klar bestimmt, ob sie für ihren Geltungsbereich gesonderte Umweltstandards mit Vorrang zulässt oder nicht. Diese Unschärfen im Unionsrecht beseitigt der Gesetzentwurf nicht. Die Klärung der daraus resultierenden Rechtsfragen wird damit auf die Vollzugsebene und auf die Ebene der Rechtsprechung verlagert. Das ist zu kritisieren. Zweitens. Es besteht im Interesse der Rechtssicherheit und wirklicher Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien Anpassungsbedarf bei einer Reihe von Regelungen. Das gilt insbesondere für die vorgelagerte Ebene der Planung. Konkret, diverse unbestimmte, interpretationsoffene Rechtsbegriffe sind zu präzisieren, damit Beschleunigungsgebiete überhaupt rechtssicher ausgewiesen werden können. Außerdem sind die Voraussetzungen für einen insoweit bundeseinheitlichen Vollzug durch den Erlass von Verwaltungsvorschriften noch zu schaffen. Drittens, ein letzter Grundsatzpunkt. Schließlich wirft dieser Gesetzentwurf über seinen Geltungsbereich hinausreichende Grundsatzfragen auf, denen sich der Gesetzgeber baldmöglichst annehmen sollte. Mit dem vorgesehenen Beschleunigungsregelung wird sicherlich ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Der aus dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts abzuleitende Anspruch zukünftiger Generationen auf intertemporale Freiheitssicherung verlangt also zügiges Handeln. Dieser Anspruch kann aber nicht erfüllt werden, wenn er auf Anlagen der Wind- und Solarenergie beschränkt bleibt. Er betrifft vielmehr den gesamten Sektor der deutschen Industrie- und Energiewirtschaft, der bis 2045 klimaneutral sein soll. Folgerichtig muss der Anspruch lauten, auf Dauer nicht zwei parallele Rechtsregime für Planungs- und Genehmigungsverfahren zu haben. Im Interesse des Klimaschutzes und des Standortes Deutschland darf die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsentscheidungen kein auf bestimmte Sektoren beschränktes Thema bleiben. Kurzum, es verbleibt grundlegender Handlungs- und Harmonisierungsbedarf im gesamten deutschen Planungs- und Genehmigungsrecht. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von unserer Seite. Ich rufe jetzt auf Professor Dr. Thorsten Müller, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Umweltenergierecht. Stiftung Umweltenergierecht.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die Beschleunigungsgebiete als Ansatz aus dem Europarecht bergen in Zusammenwirken mit der EU-Naturwiederherstellungsverordnung die Chance, den gordischen Knoten zu durchschlagen, die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien zu erreichen, und zwar ohne einseitige Vernachlässigung des Artenschutzes. Tempo ist gefragt. Nach der Richtlinie müssen die Flächen bereits bis Mitte 26 ausgewiesen werden. Insofern braucht es eine schnelle Umsetzung, und diese Umsetzung muss auch umfassend für alle erneuerbaren Energien, die relevant für die Zielerreichung sind, erfolgen, also mindestens für Wind auf See, Wind an Land und auch PV-Freiflächen. Der Gesetzentwurf verharrt aber an verschiedenen Stellen zu sehr in bisherigen Regelungsstrukturen, vor allen Dingen der EU-Notfallverordnung. Und damit werden bestimmte strukturelle Unterschiede nicht berücksichtigt und daraus keine entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen. Das Prüfverfahren wird in den Beschleunigungsgebieten so grundlegend neu geordnet, dass es Chancen bietet, von den bisherigen Regeln abzuweichen und damit tatsächlich die Beschleunigungswirkung zu erreichen. Und aus diesem Verharren entstehen Rechtsprobleme, die ich in drei Gruppen ordnen würde. Auf der einen Seite haben wir Umsetzungsdefizite, wo ganz klar bestimmte Rechtswirkungen der Richtlinie nicht erreicht werden. Dazu gehört zum Beispiel die Genehmigungsfiktion bei Untätigkeit der Behörde im Screeningverfahren. Ja, das ist eine klare Regelung. Nach 45 Tagen sieht die Richtlinie vor, dass diese Genehmigung unter Umweltgesichtspunkten als erteilt gilt. Ja, das fehlt. Zweitens sind es Regelungen, die bergen das Risiko von Unionsrechtswidrigkeit. Das ist nicht klar zu bestimmen, aber dieses Risiko ist da. Da wäre zum Beispiel die Frage, ob alle Beschleunigungsgebiete zwingend, alle Windenergiegebiete zwingend als Beschleunigungsgebiete auszuwiesen werden müssen, so wie das in dem Gesetzentwurf für Wind geregelt ist, nicht für PV und auch nicht für Wind offshore. Das schafft Unsicherheit, die vielleicht gar nicht nötig ist, weil mit einer Sollvorschrift und § 2 EEG ein sehr identisches Ergebnis wahrscheinlich erreicht würde. Und drittens haben wir Regelungen, die unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten hinter dem Regelungskonzept zurückbleiben. Das sind zum Beispiel die Fragen des finanziellen Ausgleichs. Die Richtlinie kennt das in einer Konstellation. Der Gesetzgebungsentwurf kommt in deutlich mehr Fällen dazu, dass Zahlungspflichten entstehen. Das würde die Energiewende an dieser Stelle verteuern im Vergleich am Maßstab der Richtlinie zu einem deutlich umfangreicheren Verfahren führen. Insofern gibt es eine Reihe von Punkten, die teilweise sehr kleinteilig sind, aber in der Rechtswirkung durchaus wichtig. Und es geht jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren tatsächlich darum, diese kleinen Regelungen zu betrachten und damit das herauszuholen, was an Chancen in der Richtlinie steht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und ich rufe auf Professorin Dr. Sabine Schlacke von der Universität Greifswald.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Die mit der RED III erfolgte Änderung der erneuerbaren Energienrichtlinie beinhaltet einen Paradigmenwechsel. Das muss man sich vor Augen führen, wenn man jetzt auch die Umsetzung betrachtet. Dieser Paradigmenwechsel besteht darin, dass die erneuerbare Energienrichtlinie bislang ein Förderinstrument war und jetzt zu einem Genehmigungs- und Planungsinstrument jedenfalls auch wird. Ja, das hat die EU bislang so nicht gemacht. Und das ist sehr komplex, facettenreich und voraussetzungsvoll geregelt worden. Und das fordert Deutschland heraus. Und das fordert in zweierlei Hinsicht das deutsche Rechtssystem heraus. Erstens, das Planungsrecht ist schon fein ziseliert und mehr Ebenen systemartig angelegt in Deutschland. Und zweitens, Deutschland hat gerade eine Beschleunigungswelle für Planungsrecht erfahren mit dem Osterpaket. Ja, also von daher, das ist noch mal eine Schippe obendrauf. Und was bedeutet das nun? Drei Punkte möchte ich angehen. Unionsrechtskonformität war jetzt schon einige Male hier Thema. Das zweite, wie sieht es aus mit der Integration in das Planungsrecht? Und drittens, wie werden die Belange von Naturschutz und Wasserschutz denn hier ausgewogen verteilt? Wird das ausgewogen verteilt? Zur Unionsrechtskonformität, ich muss sagen, ich finde, es ist ganz gut gelungen. Natürlich gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Nachbesserungsbedarf. Ich sehe den zum Beispiel da, dass die Vorrangregelung für Ausweisungen von künstlichen und versiegelten Flächen expliziter geregelt werden müsste, meines Erachtens. Aber insgesamt scheint es ganz gut gelungen. Die SUP ist auch nicht abgelehnt oder weggewischt worden. Die bleibt drin. Nur die Anforderungen, wann ich ein Beschleunigungsgebiet ausweise, die weichen davon ab im Sinne der erheblichen Umweltauswirkungen. Also da muss ich sagen, insgesamt plus. Zweitens die Frage Integration der Regeln, Integration in das Planungsrecht. Da möchte ich auf die Regeln der wirksamen Minderungsmaßnahmen hinweisen. Die sollen jetzt in die Raumordnungspläne und die also in die Flächennutzungspläne aufgenommen werden. Das sind weder Festsetzungen im raumordnungsrechtlichen Sinne, das sind keine Ziele, Grundsätze oder sonstigen Erfordernisse, das sind auch bislang keine Darstellungen im bauleitplanungsrechtlichen Sinne, weil die gar keinen städtebaulichen Bezug haben. Das sind abstrakt generelle Regeln. Da haben wir ein Problem. Da haben wir systematisch ein Problem, vielleicht sogar ein verfassungsrechtliches. Meine Empfehlung, das expliziter zu regeln in etwa Paragraph 3 ROG oder 5 Baugesetzbuch. Drittens, die Balance zu den Naturschutzbelangen. Da muss ich sagen, ist schwierig, ist aber schon angelegt schwierig in der unionsrechtlichen Regelung. Hier möchte ich hervorheben die Mehrfachnutzung. Das ist eine Möglichkeit, die Balance besser einzuhalten. Das ist angelegt im Paragraph 7 ROG, sollte stärker angelegt werden im BauGB. Da ist es bislang als Leitbild nicht verankert. Kommt in der nächsten BauGB-Novelle, wenn sie denn kommt. Ich würde es hier schon integrieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und ich rufe auf Björn Spiegel, Leiter Politik und Strategie, AGNetz GmbH und Co. KG.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung heute zur Anhörung. Das ist wohl die schwierigste Richtlinie zur Umsetzung seit vielen Jahren, die uns vorliegt, mit großen Herausforderungen für den Gesetzgeber. Also herzlichen Dank für Ihre Ausdauer, für die vielen Schippen obendrauf. Und wir freuen uns natürlich auf einen schnellen Abschluss, wenn wir das hier so sagen dürfen. Insgesamt ist mit der Einführung der Beschleunigungsgebiete wirklich ein Paradigmenwechsel eingeführt worden. Auch ein Paradigmenwechsel, dass wir beim Artenschutz vom hin zum Populationsschutz gehen und hiermit die Belange und zwischen Artenschutz und Klimaschutz übereinander bringen. Aus unserer Sicht wurde jetzt im Kabinettsentwurf auch im Vergleich zum Referentenentwurf noch vieles nachgebessert. Dennoch haben wir noch einige aus unserer Sicht dringliche Anmerkungen, die wir gerne noch kurz anführen wollen. Erstens konsequentes Repowering. Wie schon auch von den Vorgängern gesagt wurde, wir fordern eine konsequente Anpassung der Repowering-Regeln im BauGB an das jetzt umgesetzte BIMSchG, um die Rechtslage zu vereinheitlichen und den Ausbau der Windenergie insgesamt zu beschleunigen. Hiermit die Frist für den Rückbau der alten und der Bau der neuen Windenergieanlagen sollte von 24 auf 48 Monate verlängert werden und auch der Abstand, wie bereits vorgesehen, auf das Fünffache der Anlagenhöhe erhöht werden. Komme gerne nachher noch mal im Detail darauf zurück. Zweitens, und das ist jetzt nicht Teil des Entwurfs, ich will es trotzdem aufgrund der Dringlichkeit hier noch mal benennen, ist eine Verstetigung des 31K BIMSchG, eine Regelung, die am 15. April 2024 entfallen ist, die Möglichkeit, dass Windenergieanlagen deutlich mehr erneuerbaren Strom erzeugen können. Das hat auch bei uns zu einem Mehrertrag zwischen 2 und 5% der Windenergieanlagen gebracht. Ich kann nur ausdrücklich empfehlen, dass wir diese Regelung wieder aufnehmen und auch verstetigen. Drittens, eine Einmalzahlung, wie sie jetzt vorgesehen ist, in Artenhilfsprogrammen lehnen wir ausdrücklich ab. Das ist eine übermäßige Belastung, finanzielle Belastung und gefährdet direkt Projekte. Viertens, wir plädieren ausdrücklich für eine Streichung der geplanten Änderung zur Anrechenbarkeit von Höhenbeschränkungen. Stattdessen sprechen wir uns für die Aufnahme einer gesetzlichen Klarstellung aus, dass nur solche Flächen für die Windenergie an Land ausgewiesen werden dürfen, auf denen sich Windenergieanlagen regelmäßig auch betriebswirtschaftlich tatsächlich durchsetzen können. Fünftens, Stärkung von Pilotwindenergieanlagen. Auch das ist bisher nicht Teil des Entwurfs. Wir brauchen dringend den Innovationsstandort Deutschland auch bei Wind, auch industriepolitisch und hier beschleunigte Genehmigungsverfahren, Befreiung von Redispatch-Maßnahmen und Unterstützung mit Studienarbeiten. Sechstens, hier mag ich mich den Vorrednern anschließen, wir lehnen auch ausdrücklich die Übertragung der Beschleunigungsgebiete auf PV-Freifläche ab. Das ist auch nicht erforderlich in der RED 3. Siebtens, die Beschleunigungsmaßnahmen sollten auch für den Netzausbau entsprechend geplant werden. Und achtens sehen wir es sehr positiv, dass auch Genehmigungserleichterungen für Energiespeicheranlagen mit aufgenommen sind. Diese sollten wir noch entsprechend ausweiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Spiegel. Ich rufe jetzt auf Herrn Bernhard Strohmeier, Leiter Erneuerbare Energien, Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft begrüßt grundsätzlich die Einführung von Beschleunigungsgebieten bei Windenergie, Solarenergie und Energiespeichern, da diese den Werkzeugkasten der Energiewende doch erweitern und sinnvoll ergänzen können. Bei der Windenergie sind Beschleunigungsgebiete sinnvoll. Hier geht der Gesetzentwurf in die richtige Richtung. Wir denken, wir müssen Details weiter kritisieren. Zum Beispiel empfehlen wir, eine Beweislast bezüglich der Minderungsmaßnahmen bei den Behörden zu regeln und auch zu vereinfachen, dass vom Antragsteller erhobene Daten in die Bewertung einfließen können. Bei der Solarenergie gibt es aber sowohl Chancen als auch Risiken. Und diese Risiken muss man ernst nehmen. Die Einführung von Solarenergiegebieten und Beschleunigungsgebieten bei Solarenergie darf die bewährte Projektentwicklung mit dem heutigen Verfahren, dem Bauleitplanverfahren, nicht beschädigen. Mittelfristig ist es aber so, dass potenziell durch die Solarenergiegebiete durchaus ein sinnvolles Instrument geschehen kann. Aber es gibt eben auch diese Übergangsphase, die man adressieren muss. Die Solarenergie fürchtet jahrelange Verfahrensverzögerungen, weil Regelungen unklar sind, und empfiehlt daher, dass man eindeutig im Baugesetzbuch 249b aufnimmt, dass die Planaufstellung durch kommunale Planungsträger uneingeschränkt zulässig bleibt, auch wenn Solarenergiegebiete oder Beschleunigungsgebiete entstehen oder bestehen. Bei der Frage der Vereinbarkeit von Solarenergiegebieten mit Belangen des Landschaftsschutzes ist es so, dass die Behörden eine Ermessensentscheidung haben, wie sie damit umgehen. Hier denken wir, man sollte eine Sollregel vorsehen, dass Behörden im Sinne der Kommunen, die Solarenergiegebiete ausweisen, entscheiden sollen, wenn es Konflikte, potenzielle Konflikte zum Beispiel mit Landschaftsschutzgebieten gibt. Es ist gut, dass Energiespeicher im Gesetzpaket enthalten sind. Moderne erneuerbaren Anlagen, insbesondere Solarparks, werden immer mit Batteriespeichern geplant. Deshalb muss natürlich auch in Beschleunigungsgebieten das Thema Speicher vorgesehen werden. Hier geht allerdings der Gesetzentwurf Schritt 2 vor Schritt 1. Wir empfehlen zunächst generell im Baurecht, also im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung, die Rolle von Speichern an erneuerbaren Anlagen, insbesondere Photovoltaik, zu regeln. Zum Beispiel, ob sie nach der Baunutzungsverordnung Nebenanlagen sind oder ob sie unter eine Privilegierung der Photovoltaikanlage fallen. Das ist noch nicht geregelt. Hier geht man Schritt 2 vor 1. Ganz zuletzt im EEG gibt es noch den Hinweis zur Kommunalbeteiligung bei Solarenergiegebieten. Hier sehen wir Änderungsbedarf. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und rufe jetzt auf Cornelia Ustrin, Seniorreferentin Politik und Strategie beim Bundesverband Windenergien. Vielen Dank für Ihr Statement jetzt gleich.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Als Bundesverband Windenergie begrüßen wir, dass der deutsche Gesetzgeber die Umsetzung der RED III sehr unmittelbar angegangen ist. Dies eröffnet aus unserer Sicht erhebliches Beschleunigungspotenzial. Davon macht der Gesetzgeber zum Teil Gebrauch, zum Teil aber leider nicht Gebrauch. Deswegen regen wir hier Nachbesserungen an. Ich möchte aus unserer Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, drei Punkte herausgreifen. Die Höhenbegrenzung erstens bei Flächenausweisung. Hier wurde aus gutem Grund 2022 im Windflächenbedarfsgesetz festgelegt, dass Flächen, die für Windenergie ausgewiesen werden, eben keinen Höhenbeschränkungen unterworfen sein sollen. Würde man das nämlich zulassen, riskiert man, dass unbrauchbare Flächen ausgewiesen werden, die de facto nicht wirtschaftlich bebaubar sind. Das kann ja niemand wollen. Das betrifft in der Regel militärische Belange, etwa Hubschrauber, Tiefflugstrecken. Die Festlegung auf niedrige Anlagentypen ist zudem ineffizient und unrealistisch. Wir hätten es hier schnell mit einer Planung zu tun, die praktisch nicht umsetzbar ist. Dann wäre ein Flächenziel zwar auf dem Papier erreicht, das 2%-Ziel bebaubarer Fläche aber verpasst. Zweitens, Repowering ist schon angesprochen worden von den Kollegen. Das Repowering ist eigentlich die Chance, das 2030-Ziel bei Windenergie an Land zu erreichen. Wenn beispielsweise Altanlagen durch die gleiche Anzahl von Neuanlagen ersetzt werden, können wir mit einer Verdrei- bis Vervierfachung der installierten Leistung rechnen. Und es geht schneller. Flächen sind bereits gesichert, Netzanschlüsse existieren, die Anlagen sind akzeptiert. Warum brauchen wir also 5H statt 2H? Hier gibt es ja jetzt wieder den Rückschritt im Kabinettsentwurf auf 2H, obwohl wir ja in BNatschG und in dem BIMschG bereits die 5H drinstehen haben. Wir benötigen hier natürlich Rechtseinheitlichkeit mit diesen beiden anderen Gesetzen. Aber warum brauchen wir 5H statt 2H? Wir gehen davon aus, dass man in kleinteiligen Gebieten eben mit 2H sehr schnell an Grenzen stößt, zum Beispiel ein Naturschutzgebiet oder ein militärisches Gebiet. Hier braucht es einfach mehr Flexibilität, um mit den Kommunen hier sinnvolle Lösungen verhandeln zu können. Drittens, Gebietsausschlüsse. Deutschland hat bereits umfassend Schutzgebiete ausgewiesen. Darüber hinaus sollen nun unbestimmte Gebiete ausgenommen werden, etwa die sogenannten sensiblen Gebiete. Jetzt wurde zwar im Kabinettsbeschluss gegenüber dem Referentenentwurf klargestellt, dass es hier um Arten von landesweiter Bedeutung gehen soll. Im gleichen Schritt wurde aber Planungsträgern zuerkannt, dass sie eine wertende fachliche Beurteilung abzugeben hätten, ohne dass dafür überhaupt ein fachlicher Maßstab vorliegt. vorliegt. Das ist eine Belastung für die Planungsträgerinnen und verunsichert den Prozess der Gebietsausweisung. Wir regen deshalb als BWE eine Verklärung dieser bedeutenden Vorkommen in den ermittelten Gebieten an, und zwar eine Liste derjenigen, die bereits als bedeutende Vorkommen festgestellt worden sind, damit wir hier sozusagen Rechtsklarheit haben. Der BWE unterstützt darüber hinaus.
Frau Strich, muss ich auf die Zeit hinweisen. Letzter
Verlängerung
Satz, bitte.
Des Paragraph 31k BIMSchG aus den Gründen des Klimaschutzes in den Wintermonaten. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für Ihr Verständnis. Ich rufe jetzt auf Dr. Christine Wilken für die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung zur Anhörung. Die Kommunen unterstützen ausdrücklich die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wir nehmen eine zentrale Rolle ein. Wir planen, wir genehmigen und vor allen Dingen wir schaffen Akzeptanz vor Ort. Und wir wollen ermöglichen, das ist unser Antritt, aber wir brauchen auch den Rahmen, um dieses Ermöglichen zu ermöglichen. Und deswegen sehen wir in dem Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf auch drei große Sorgen. Die Datenlage, der Aufwand und die Fristen. Wir halten die Idee der Beschleunigungsgebiete für richtig. Es ist im Sinne der Energiewende richtig, auch auf umfassende Artenschutz- und naturschutzrechtliche Prüfungen zu verzichten und in den Screening-Verfahren, und jetzt kommt ein Teil des Themas, eindeutige tatsächliche Anhaltspunkte, höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu prüfen, und das alles auf der Grundlage von vorhandenen Daten. Wir wünschen uns zum einen, dass diese Vielzahl an unbestimmten Rechtsbegriffen konkretisiert wird. Das zentrale Thema ist aber, dass diese vorhandenen Daten gar nicht vorhanden sind. Und wir eine gute Prüfung machen wollen mit hoher Fachlichkeit. Aber für uns das am Ende bedeutet, ja, schlicht gesagt Gummistiefel anziehen, vor Ort in Augenschein nehmen, Gutachten einfordern und erheben auf unserer Basis und insofern auch auf unserem Aufwand. Und der Ausweg ist dann faktisch dieser Mehraufwand, oder die Alternative wäre dann die Geldzahlung, die wir aber auch kritisch sehen, weil sie aus dem Sinne des Naturschutzes keine Option ist, weil sie nämlich genau nicht dort vor Ort ankommt, wo wir dieses Beschleunigungsgebiet ausgewiesen haben. Insofern ist uns wichtig, dass mit dem Gesetz sehr schnell jetzt daran gearbeitet wird, dass alle Ebenen diese Daten erheben können und auch an der Datenlage und vor allen Dingen an der Kartierung zu arbeiten. Und eine Kartierung dauert ein Jahr, weil sie jede Jahreszeit abbilden muss. Und insofern müssen wir jetzt schon anfangen, diese Kartierung zu haben. Sonst können wir nicht auf der Grundlage vorhandener Daten arbeiten. Und dieser Aufwand, den wir jetzt in der Zwischenzeit haben, weil das Gesetz ja in Kraft tritt, bevor die Datenlage da ist, der muss auch abgebildet werden. Der muss anerkannt werden und abgebildet werden, dass der Aufwand auf die kommunale Ebene verlagert wird. Das ist uns wichtig. Und drittens ist uns eine Sache auch noch wichtig, die Struktur im Genehmigungsverfahren. Die einheitliche Stelle sehen wir kritisch. Wer soll das sein? Welche Kompetenzen soll diese einheitliche Stelle bekommen? Wir fürchten hier auch Reibungsverluste und auch Mehraufwand. Und insofern bitten wir, das auch noch mal zu überprüfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen noch einmal für Ihre Statements, die Sie hier mündlich vorgetragen haben. Und wir beginnen jetzt mit der Befragung und mit der SPD-Fraktion. Mein Kollege Andreas Mehltreter wird die erste Frage stellen.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr König, Sie haben ja angesprochen, dass Sie beim umfangreichen Bestandteil dieses Gesetzentwurfs in PV-Beschleunigungsgebieten sehr skeptisch sind, ob die zu tatsächlichen Beschleunigungen führen. Können Sie da noch mal darstellen, warum Sie da im Vergleich zum klassischen Bebauungsplanverfahren keine große Beschleunigung erwarten? Und vor allem, sehen Sie da auch in der Praxis Gefahren, dass Kommunen möglicherweise bevorzugt nur noch in den Beschleunigungsgebieten dann überhaupt Solaranlagen zulassen wollen und Fläche deswegen weniger bzw. verspätet zur Verfügung steht. Und Sie haben auch ja das Thema Speicher angesprochen. Als zweite Frage, wie beurteilen Sie da die Regelungen im Gesetzentwurf und sehen Sie da weitere Möglichkeiten, wie wir jetzt im Rahmen dieser Umsetzung der RED III den Ausbau von Speichern beschleunigen können?
Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Spätestens mit der Ausweitung der förderfähigen Flächenkulisse im Rahmen des Solarpakets 1 hat die Photovoltaik kein grundsätzliches Flächenproblem mehr. Und dafür sind wir dankbar. Das war nicht immer so. Die regelmäßige deutliche Überzeichnung, glaube ich, der Solarpark-Auktion, die zeigt das. Das bestehende Bauleitplanverfahren wird seit vielen Jahren erfolgreich von den Photovoltaik-Projektierern in unserem Verband angewandt. Dabei werden die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange bereits frühzeitig über die Planung informiert und in diese einbezogen. Aufgrund der Dezentralität und auch Flexibilität von Photovoltaikprojekten können deren Wünsche häufig dann auch noch in den Planungen berücksichtigt werden. Dies schlägt sich in hohen Akzeptanzwerten nieder. Sie kennen wahrscheinlich die Umfrage von der Agentur für erneuerbare Energien. 71%, wohl bemerkt bei Anliegern von, also in der Nähe von solchen Solarparks. Das sind, denke ich, gute Werte. Der Gesetzentwurf sieht nun ja vor, neben dem Bauleitplanverfahren den Gemeinden die Möglichkeit eben zu geben, Solarbeschleunigungsgebiete durch eine Änderung des Flächennutzungsplans festzulegen. Wir können nicht sehen, wie alleine das eben, und das klang ja auch schon an anderer Stelle an, der zusätzliche Aufwand, der damit für die Kommunen, wie das geschultert werden kann. Bevor noch konkrete Investoreninteressen bestehen müssen, die Gemeinden müssten ja dann ein ähnliches Verfahren wie beim bestehenden FNP-Verfahren durchlaufen und selbst festlegen, welche Flächen für Solarenergiegebiete genutzt werden sollen. Und dies, ohne zuvor überhaupt zu wissen, ob diese Flächen aus Projektierersicht später tatsächlich geeignet und interessant sind und ob der Flächeneigentümer die Fläche zur Verfügung stellen wird. Zudem müssten die Flächen kleinteilig einer strategischen Umweltprüfung unterzogen werden, da sich der ökologische Wert der Flächen auch auf kurzer Distanz bekanntlich deutlich unterscheiden kann. Ja, ich möchte gar nicht darauf eingehen, auch auf die Unterschiede der Technologien Agri-PV, More-PV, klassische PV. Man kann sich also lebhaft vorstellen, wie schwierig ist es, alles zu antizipieren und vorher festzulegen. Es besteht die Gefahr von Vorfestlegungen, die aus Projektierersicht später dann eben nicht umsetzbar sind. Diese Gefahr will ich auch noch mal zeigen am Beispiel der Solarthermie, solare Fernwärme. Ich habe es in einem Eingangsstatement erwähnt, die werden wir brauchen. Und hier hängen wir eben an der Ortsnähe zum Fernwärmenetz. Eine Ausweisung planerischer Ebenen ohne ein konkretes Projekt des Fernwärmenetzbetreibers ist auch schon deshalb nicht zu erwarten, da diese Flächen häufig im suburbanen Raum liegen und damit häufig weitere Flächenkonkurrenzen unterliegen. Deshalb sind für den beschleunigten Ausbau der Solarenergie vor allem eine Beschleunigung der Bauleitplanung der bestehenden sowie die eingangs erwähnte baurechtliche Teilprivilegierung wichtig. Und Sie sprachen das Thema Speicher an, was ich ja auch schon kurz erwähnt habe, das sehr wichtig ist, dass wir da auch vorankommen. Hier brauchen wir, wenn wir da etwas beschleunigen wollen, wirklich jetzt die Chance, liegt momentan auf dem Tisch für die Bundesregierung, im Rahmen dieses Gesetzes oder eben auch der parallel laufenden BauGB-Novelle eine Privilegierung durchzuführen. Ich kann mir vorstellen, dass dafür auch Mehrheiten in der Ampelkoalition erzielbar sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr König. Ich rufe jetzt auf Dr. Maria-Lena Weiß von der Fraktion CDU-CSU.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Dr. Leidinger. Sie hatten eingangs darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber darauf achten muss, dass das grundsätzlich unterstützenswerte Ziel der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht dadurch konterkariert wird, dass Unschärfen auf die nachfolgende Zulassungs- und Rechtsprechungsebene verlagert werden. Und deshalb die Nachfrage, welche Unschärfen sehen Sie denn im Gesetzestext, insbesondere im Hinblick auf die Wahrung der umweltrechtlichen Standards? Und ja, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie hier? Vielleicht auch, wenn noch Zeit bleibt, im Hinblick auf unbestimmte Rechtsbegriffe, die Sie eingangs ja auch schon erwähnt hatten.
Vielen Dank, Professor Dr. Leidiger. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal möchte ich auf nochmal die unionsrechtliche Problematik eingehen. Stichwort Wahrung der unionsrechtlichen Standards und wie sich das im Gesetzentwurf niederschlägt. Wir haben gesehen, das habe ich eben in meinem Statement schon ausgeführt, dass die Richtlinie selber da erhebliche Unschärfen und Untiefen enthält. Sie macht nicht klar, gilt jetzt ein anderer, modifizierter Maßstab für die Einhaltung der naturschutzfachlichen Standards oder gilt der bisherige? Und diese Unschärfe, die die Richtlinie im Grunde schon vorgibt, bringt auch den Gesetzentwurf da ins Schleudern. Er enthält entsprechende Unschärfen, nämlich inwieweit bestimmte Umweltstandards einzuhalten sind im Vergleich zu dem Umweltrecht, was wir aus dem herkömmlichen Planungsrecht ja kennen, also Stichwort FFH-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie und die sonstigen naturschutzrechtlichen Anforderungen. Wenn wir einen konkreten Beispielfall und einen Verbesserungsvorschlag dafür benennen sollten, dann möchte ich auf den Paragraphen 6b Absatz 8 und 6c Absatz 8 hinweisen. Das sind die Regelungen für das Vorgehen der Umweltprüfung in Windbeschleunigungsgebieten und Solargebieten. Hier heißt es, dass in den Fällen, wo die Behörde im Rahmen dieser Umweltprüfung Minderungsmaßnahmen oder auch die Zahlung einer Abgabe festsetzt, dass dann eine Prüfung der Einhaltung bestimmter weiterer Vorschriften nach dem Naturschutz- und Wasserrecht nicht durchzuführen ist. Diese Formulierung nicht durchzuführen ist, ist gerade die Unschärfe. Es wird gesagt, es ist nicht durchzuführen, aber es wird nicht positiv formuliert, dass mit der Prüfung, die ja erfolgt ist und bei der es keine weitere Durchführung bedarf, dann der Umweltstandard gewahrt ist, den das Gesetz und auch das Europarecht vorgibt. Konkret, hier wäre aus unserer Sicht eine konkrete Möglichkeit der Verbesserung, indem man nämlich diese Formulierung verstärkt, und zwar dahingehend verstärkt, dass die Anforderungen der naturschutzrechtlichen Standards, sowohl des bisherigen Umweltrechts als auch auf Unionsrecht, als sichergestellt gilt. Also rechtsmethodisch wäre der Vorschlag, hier mit einer Gesetzesfiktion zu arbeiten, in dem Sinne, dass dann, wenn diese Prüfung, die die Umweltbehörde durchführen muss, um Zulassungen zu gewähren, dass wenn die durchgeführt wurde, dass dann mit dem Abschluss einer ordnungsgemäßen Prüfung die Einhaltung des Umweltstandards sozusagen als eingehalten gilt. Das wäre ein konkreter Vorschlag, um eine bisher aus unserer Sicht große Rechtsunsicherheit in sowohl der Richtlinie, aber vor allem auch in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf zu beseitigen. Ich mache erstmal eine Pause, die zweite Frage dann später. Vielen Dank.
Genau, vielen, vielen Dank. Ich rufe auf Katrin Ulich für Bündnis 90 Die Grünen.
Ganz herzlichen Dank. Auch danke an die Sachverständigen für ihre Expertise. Meine erste Frage richtet sich an Professor Schlacke. Sie hatten gerade ausgeführt drei Punkte. Ich möchte zunächst auf Punkt 2 und 3 eingehen mit meiner ersten Frage. Mit Blick darauf, wie die wirksamen Minderungsmaßnahmen in die Reihe um Ordnungspläne überführt werden können oder dort festgelegt werden können, sagen Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme allerdings vielen Ausführungen dazu, wie diese Regelungen in Raumordnungsplänen festzulegen und in Flächennutzungsplänen darzustellen sind. Wenn Sie darauf noch etwas ausführlicher eingehen können, was Sie damit meinen und was Sie vielleicht als Lösung, wenn Sie da eine Idee haben, wie man sich das vorstellen könnte. Und die zweite Frage wäre, Sie haben gesagt, Punkt 3 bei der Mehrfachnutzung von Flächen mit Blick auf den Naturschutz wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das auch noch mal ausführlicher darstellen könnten als in Ihrer mündlichen Stellungnahme eben. Danke.
Vielen Dank, Frau Schlacke. Ich erteile Ihnen das Wort, Frau Professorin Dr. Schlacke.
Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die beiden Fragen und auch die Gelegenheit, das noch mal etwas zu unterfüttern. Sie haben jetzt gerade gesagt, Frau Ulich, Minderungsmaßnahmen in die Pläne. Man muss wirklich aufpassen, es geht um die Regeln für Minderungsmaßnahmen, für wirksame Minderungsmaßnahmen. Das heißt, ich habe erstmal abstrakt generelle Vorgaben, um dann die Minderungsmaßnahmen auf der Projektebene festzulegen. Und diese abstrakt generellen Vorgaben für Minderungsmaßnahmen, die dann weiter von der Genehmigungsbehörde zu konkretisieren sind und sozusagen transformiert werden müssen in Minderungsmaßnahmen, das kennt so weder das Raumordnungsrecht beziehungsweise das Bauleitplanungsrecht, hier das für die Flächennutzungsplanung, das BauGB. Warum nicht? Weil an sich
die Raumordnung und auch die Flächennutzungsplanung einen Bodenbezug haben muss. Ja? Abstrakt generelle Regeln, wie ich Einzelmaßnahmen dann zu fassen und zu kreieren habe, das passt in diese Systematik gar nicht hinein. Ja? Das ist das Problem. Das Problem hat der deutsche Gesetzgeber, weil wir diese Systematik so haben und weil wir zum Beispiel für das BauGB auch immer eine bodenrechtliche Relevanz, eine städtebauliche Entwicklungsrelevanz brauchen für all das, was wir da festsetzen in Bebauungsplänen und darstellen in Flächennutzungsplänen. Ja? Und das hat es ja nicht, wenn wir abstrakt generelle Vorgaben für Minderungsmaßnahmen treffen. Also das ist einfach die Problematik, die der europäische Gesetzgeber, das stört ihn auch nicht. Das ist dem auch egal, wie Deutschland das fasst und kategorisiert. Das war schon immer so, das hatten wir auch beim Abwägungsgebot und der Kontrolle des Abwägungsgebots im Baurecht. Das ist dem egal, wir müssen das irgendwie integrieren. Und deshalb wäre mein Vorschlag, das expliziter zu fassen. Die Planungsträger werden dadurch verunsichert, herausgefordert und wissen nicht, wie sie das machen sollen. Sollen sie jetzt das abschreiben, was in den Anlagen 3 zum ROG und BauGB steht, den Leitfaden abwarten, es kürzer fassen? Was sollen sie denn tun? Und vielleicht kann man zumindest klarstellen, dass diese Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen tatsächlich darstellungsfähig und festlegungsfähig sind und das noch mal integrieren. Das war mein Vorschlag, meine Idee, um die Planungsträger zu ermutigen, das tatsächlich in den Textteil, Planzeichen haben wir dafür nicht, aufzunehmen in die jeweiligen Raumordnungs- und Flächennutzungspläne. Und das Zweite, die Mehrfachnutzung. Wir haben hier insofern, ich würde sagen, eine gewisse Missbalance.
Frau Professor und Dr. Schlacke, Sie müssen es leider in die zweite Runde. Wir haben ja noch drei.
Ja, mach die
tun wir in die zweite Runde die Frage. Ich würde jetzt aufrufen, Marc Bernhard von der AfD-Fraktion. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, um das Gesetz erstmal irgendwie bewerten zu können, müssen wir auch erstmal den Status quo anschauen. Was ist eigentlich im Moment los? Die Ampelregierung hat mit ihrem Wind-an-Land-Gesetz, ist hier eine Störung?
Wahrscheinlich entweder das andere, manchmal ist
jetzt geht's, glaube ich.
Kabel. Ja, okay, super.
Jetzt geht's. Sie haben, also die Ampel hat mit ihrem Wind-an-Land-Gesetz verfügt, dass 2% der Fläche Deutschlands mit Windindustrieanlagen zugepflastert werden sollen. Wenn man das hochrechnet, das sind während des weiteren 90.000 Windindustrieanlagen zu den 30.000, die bereits da sind. Um das zu erreichen, haben sie die Abstandsflächen natürlich in massivem Maße geschliffen. Also die Windindustrieanlagen kann man zwischenzeitlich wenige 100 Meter bis zur Wohnbebauung ranbauen. Wenn die Anlagen zwischenzeitlich bis zu 360 Meter hoch sind, dann bedeutet das, dass wenige 100 Meter von ihrem Haus entfernt der Eiffelturm steht. Und an den Eiffelturm montieren sie dann noch einen Propeller mit 130 Meter Durchmesser dran. Von diesen Dimensionen reden wir. Und gleichzeitig, um es durchzusetzen, haben sie die Abwehrrechte und den Rechtsschutz für die Gemeinden, aber auch für die Bürger quasi ad absurdum geführt. Man kann sich heutzutage gegen so eine Windindustrieanlage, kann sich die Gemeinde nicht und die Bürger so gut wie nicht mehr wehren, was mit Sicherheit nicht zur Akzeptanz beiträgt. Und deswegen jetzt meine Frage an den Herrn Heidmann. Wie sehen Sie die Situation bei den Abstandsflächen? Sind die aus Ihrer Sicht so in Ordnung? Und zum anderen, wie sehen Sie die Situation bei der Abwehrrechte und den Rechtsschutz für die Gemeinden und für die Bürger?
Herr Heidmann, Sie haben das Wort.
Ja, danke für die Anfrage. Zu den Abstandsflächen und Wohngebäuden gibt es ja letztendlich auch Ausnahmeregelungen. Und die sind nicht klar definiert. Es kommt immer darauf an, wie die Beschaffenheit der Siedlungsstruktur unterschiedlich ist. Und es ist im Vorfeld ja nicht vorgegeben, wie die Flächen, die ausgewiesen werden, was dort installiert wird oder auch welche Energiemenge dort erzeugt werden soll. Und dann ergeben sich Verschiebungen innerhalb dieser Fläche. Gleichzeitig werden diese Flächen müssen auch ausgeglichen werden. Also es muss Ausgleichsflächen geben, die dort auch im Bereich der Siedlung oder ganz in anderen Kommunen entstehen. Und diese Bürger dann in dem Falle diese Ausgleichsflächen zu tragen haben, die werden nicht berücksichtigt. und die haben keine Einspruchsmöglichkeiten dafür. Es sind mittlerweile mehrere tausend Einsprüche, die immer geschaltet werden, auch von den Kommunen, die das nicht wollen. Interessant ist ja eigentlich, was die EU-Richtlinie sagt. Die sagt, eine gerechte Energiewende, bei der kein Gebiet und kein Bürger zurückgelassen wird. Und das findet sich eigentlich gar nicht im Gesetz drinne. Und die Bürger sehen ja dann letztendlich, was in der Genehmigung steht, eine Windkraftanlage. Und da wird als Begründung zum Beispiel reingeschrieben, das ist Stand, dass es der Gesundheit der Bevölkerung dient. Also der Volksgesundheit, also dieses Wort steht da explizit drinne. Und das ist dann schlecht vermittelbar, wie die Bürger sich dann noch gegen den Gesundheitsaspekt wehren sollen, wenn schon die Anlage ihrer Gesundheit dient. Dadurch entstehen, sagen wir, Spaltungen innerhalb von Gesellschaften und Gemeinschaften, die da drin sind in diesem Gebiet, Erdrückung, die da um die Siedlungen entstehen. Und sie können letztendlich mit dem Verlust der Wohnfläche oder der Gebäudefläche, die dann einen Wertverlust haben, letztendlich für die Zukunft das nicht mehr kompensieren.
Danke. Ich rufe auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bevor ich meine erste Frage an Herrn Krautschneider von der ENBW richte, möchte ich noch anmerken, dass es mittlerweile viele Kommunen im Lande gibt, wo eine wachsende Mehrheit der Bevölkerung im Zubau von erneuerbaren Energienanlagen keinen Verlust, sondern einen Gewinn sieht, sei es um die örtliche Wirtschaft vor Ort mit klimaneutraler Energie zu versorgen, sei es um Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen oder auch sonstige legitime Vorteile daraus mitzunehmen. So viel vorab. Meine Frage an Herrn Krautschneider ist, Maßgabe der FDP-Fraktion ist, was hier im Raum niemanden überraschen wird, eine wirkliche 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinien. Ich betone auch gerne, dass wir damit wirklich einen konstruktiven Beitrag zur besseren Integration des EU-Strombinnenmarktes vorantreiben wollen. Herr Krautschneider, wenn wir diese Maßgabe der 1:1-Umsetzung heranziehen, wo sehen Sie diesbezüglich konkreten Verbesserungsbedarf am Regierungsentwurf? Wenn Sie möchten, konkretisieren Sie es gerne mit ein paar Beispielen. Vielen Dank.
Danke, Herr Krautschneider. Sie haben das Wort.
Vielen Dank für Ihre Frage. Ja, auch wir fordern, wie ich auch schon betont habe, eine 1:1-Umsetzung der Richtlinie. Das ist aus unserer Sicht auch wichtig, um europaweit einen geordneten, koordinierten, gleichförmigen Ausbau der Erneuerbaren zu gewährleisten. So vermeiden wir auch Wettbewerbs- und Preisverzerrungen, gerade im grenzüberschreitenden Kontext. Ja, drei Beispiele, wo die nationale Umsetzung oder der Entwurf die Beschleunigungspotenziale der Richtlinie sicherlich nicht ausschöpft. Es wurde hier schon angesprochen, die Rechtsfolge des positiven Screening-Ergebnisses. Hier sieht Artikel 16a Absatz 5 Satz 1 der Richtlinie eben vor, wie es auch schon angesprochen wurde, dass das Vorhaben dann unter Umweltgesichtspunkten als genehmigt gilt. Diese Regelung findet sich im Regierungsentwurf leider gar nicht. Wir sprechen uns auch hier dafür aus, dass man hier eine gesetzliche Genehmigungsfiktion für diese Belange einführt. Ich hatte auch schon die vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung bei negativem Screening-Ergebnis angesprochen. Die ist so in der Richtlinie auch nicht enthalten. Die Richtlinie sieht bei negativem Screening-Ergebnis vor, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen ist. Deutschland macht hier von einer Ausnahmeregelung Gebrauch, sodass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Es ist von daher überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man hier diese Öffentlichkeitsbeteiligung einführt. Das ist eine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Verfahrensstand und es ist auch nicht durch die Aarhus-Konvention gefordert, so wie es in der Begründung des Regierungsentwurfs angedeutet wird. Ja, und dann möchte ich noch die pauschalen Fledermausabschaltungen ansprechen. Die sind in der Richtlinie auch überhaupt nicht angesprochen. Das ist eine überschießende nationale Umsetzung. Die mag in gewissem Umfang naturschutzfachlich auch sinnvoll sein. Allerdings ist es da essentiell, die mit den Abschaltungen verbundenen Ertragseinbußen auf ein verhältnismäßiges Maß zu begrenzen. Und insbesondere ist deswegen eine zwingende Anpassung der Abschaltzeit nach einem zweijährigen Gondelmonitoring vorzusehen und nicht, wie es der Bundesrat gefordert hat, eine Rotorerfassung durchzuführen. Das würde zu zusätzlichen Kosten mit ausgesprochen überschaubarem Erkenntnisgewinn führen. Und abschließend möchte ich vielleicht noch anmerken, dass mir keine Windenergieanlage bekannt ist, die eine Gesamthöhe von 380 Metern hat. Moderne Anlagen haben eine Gesamthöhe von 250 bis 260 Meter und da ist der Rotor eingerechnet. Vielen Dank.
Danke. Ich rufe auf Ralf Lenkert von der Gruppe Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Plessenohl. Frau Plessenohl, Sie sprachen vorhin, dass die EU-Richtlinie nicht komplett umgesetzt wird. Könnten Sie uns die Punkte genau nennen und wie ließe sich das ändern?
Frau Plessenohl.
Vielen Dank für die Frage. Ja, wie vorhin erwähnt, wir sehen die Richtlinienkonformität ebenfalls als fraglich, wie viele in dieser Runde ja auch. Ich würde hier auch Thorsten Müller zustimmen. Man hat an vielen Stellen das Gefühl, es wurde der Versuch unternommen, die EU-Notfallverordnung rüberzuretten in die RED III. Und wenn man genauer hinguckt, führt das dazu, dass das eigentliche Konzept der Beschleunigungsgebiete, was die RED III auf EU-Ebene vorgesehen hat, verkannt wird eigentlich in ihrer Gänze. Und wenn man sich das eben genauer anschaut, ich würde mir den Auswahlprozess für die Beschleunigungsgebiete mal genauer anschauen, sehen wir, dass eigentlich vier entscheidende Schritte fehlen, und zwar eine frühzeitige umfassende Datensammlung, die Stakeholder-Erfassung, die Erfassung potenzieller Gebiete und die daraus resultierende Identifizierung der Beschleunigungsgebiete. Zum ersten Punkt der Datensammlung, das hat Frau Wilken ja auch angesprochen, da sieht die Richtlinie eigentlich eine Zusammenstellung aller erforderlichen Infos vor, eine umfassende Zusammenstellung inklusive Stakeholderbeteiligung, um eben auch Daten abzugreifen, die vielleicht bei den Behörden, bei den kommunalen VertreterInnen noch nicht vorliegen. Und auch eine neue Datenerhebung, dies wurde ja auch von Frau Wilken angesprochen, ist nicht gänzlich ausgeschlossen von der Richtlinie. Wir sind hier auf der Ebene der Beschleunigungsgebiete. Und in Deutschland hat man ein bisschen mehr das Gefühl, jetzt in dem vorliegenden Gesetzentwurf, man soll halt mit dem arbeiten, was da ist. Da ist keine umfassende Datensammlung vorgesehen. Auch die Erfassung potenzieller Gebiete, im englischen Originalentwurf Mapping genannt. Die Idee war dort, dass man über alle Energieträger schaut, was für Flächen brauchen wir in Deutschland eigentlich, um eben unsere Klimaziele, unsere Energieziele zu erreichen. Und ein guter Nebeneffekt, den so etwas hätte, wäre Zielbilder zu schaffen. Wo wollen wir eigentlich hin mit der Energiewende, um eben auch den gesellschaftlichen Rückhalt zu sichern? Auch das ist leider, im Gesetzentwurf findet sich das nicht wieder. Wir haben da wenig ambitionierten Verweis in der Gesetzesbegründung auf die Studie des Wirtschaftsministeriums, die ja aber ausschließlich Flächen für Windenergie an Land untersucht hat und nicht umfassend alle Energieträger. Wenn wir dann Richtung der Identifizierung der Beschleunigungsgebiete gehen, die Idee ist eben eigentlich aus dieser vorgelagerten Flächenermittlung, die ich gerade erläutert habe, dann die Teilmenge der Gebiete zu ermitteln, wo es keine erheblichen Umweltauswirkungen gibt. Und um das sicherzustellen, sieht die Richtlinie eigentlich vor, dass eben alle potenziell wertvollen Gebiete für die Natur nicht als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden können. Und dazu zählen die auch von meinen Vorrednerinnen erwähnten sensiblen Gebiete übrigens. Und gleichzeitig aber auch Prioritätsgebiete zu identifizieren. Also wo können wir besonders hingehen, weil es versiegelte und vorbelastete Flächen sind. Auch das ist etwas, was wir eben nicht so sehen. Und diese ganzen Schritte, die gerade genannt sind, sollen dem dienen, dass der Wegfall der Umweltprüfung überhaupt gerechtfertigt sein kann. Und das ist eben eine Sache, wir haben in dem deutschen Gesetzentwurf jetzt eine komplette Umdrehung dieser Logik. Es sollen nämlich alle Windenergiegebiete eben einfach in Beschleunigungsgebiete umgewandelt werden und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Also das ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Und als letztes das Thema Stakeholder-Einbindung. Auch da sieht die Richtlinie viel umfassendere Einbindungen vor. Das Ziel ist eben sowohl Datenlieferungen, wenn man die Beschleunigungsgebiete aussucht, aber auch Hinweise auf mögliche kritische Gebiete, aber natürlich auch das Thema Akzeptanz. Und die Richtlinie sieht auch verschiedene Formate vor, also zum Beispiel Taskforces oder Expertenkonsultationen, während halt in Deutschland lediglich bei der strategischen Umweltprüfung eine schriftliche Stellungnahme eingereicht werden kann. Und in der Anlage 1 unserer Stellungnahme können Sie noch mal eine systematische Übersicht sehen der Unterschiede zwischen der EU-Richtlinie und dem deutschen Gesetzentwurf.
Vielen Dank. an alle auch für die erste Runde. Wir starten mit der zweiten Runde jetzt 3 Minuten und wir beginnen mit dem Kollegen Bengt Berg von der SPD-Fraktion.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Vorsitzende. Gestatten Sie auch mir eine Vorbemerkung zum Thema Herrn Heidmann und der Gesellschaft für Fortschritt und Freiheit. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es gibt dort 2 Schirmherren. Nummer 1 ist Günter Frank, der ist Allgemeinmediziner, der sich während Corona durch sehr zweifelhafte Aussagen hervorgetan hat. Und jetzt aber zu dem zweiten. Das ist Dr. Markus Krall. Und das stört mich sehr, denn der hat ein Treffen mit der Patriotischen Union. Zur Erinnerung, das sind die Reichsbürger, die unter Heinrich dem 8. Prinz Reuß versucht haben, das Parlament und die Regierung zu stürzen. Und ich befürchte, dass hier ein Repräsentant einer verfassungsfeindlichen Organisation mit am Tisch sitzt. Das finde ich äußerst schwierig. Das ist eine Befürchtung. Das ist meine Befürchtung aufgrund meiner Recherchen, die ich jetzt hier gerade vornehmen konnte. Aber zum Thema. Meine Frage richtet sich an Professor Müller. Und zwar sieht ja der neue Paragraph 6b Absatz 7 WindBG vor, dass die Betreiber pauschale Einmalzahlungen leisten, wenn Minderungsmaßnahmen zwar erforderlich, aber nicht verfügbar sind. Im Falle fehlender Datengrundlagen für Minderungsmaßnahmen soll diese Einmalzahlung für Windenergieanlagen 20.000 Euro pro Megawatt installierter Leistung betragen. Ist Ihnen bekannt, auf welcher Grundlage diese Summe basiert? Und erachten Sie diese Höhe als Ausgleichszahlung bei fehlender Datengrundlage auch als angemessen?
Entschuldigung, Herr Müller, ich gebe Ihnen das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Die Grundlage kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das ist keine rechtliche Frage. Insofern würde ich mich da ein Stück weit zurückhalten. Aber ich würde das versuchen einzuordnen, wie wir bei diesen Zahlungen in dem Verhältnis Gesetzentwurf zur EU-Richtlinie stehen. Die Richtlinie sieht die Zahlung nur dann vor, wenn als Ergebnis des Screenings auf der Grundlage konkreter Beweise Problemsituationen festgestellt worden sind. Nur dann sieht die Richtlinie überhaupt eine Zahlung vor. Wenn es kein so eindeutiges Ergebnis ist, verlangt das Unionsrecht gerade keine Zahlung. Wenn keine Daten verfügbar sind, die auf die Problemlage hinweisen, und zwar in der Form, dass es eindeutige Beweise für eine Problemlage sind, dann geht das Unionsrecht davon aus, dass wir keine Problemlage haben. Ja, und folglich braucht es auch nach der Richtlinie keinerlei weiteren Handlungsschritte. Das ist die Logik dieses Systems. Nichtwissen ist eine Aussage, wir gehen davon aus, dass wir kein Problem haben. Und es gibt immer Daten. Die Richtlinie verlangt Daten. Wir haben Daten auf der Planausweisungsebene. Wir haben dann in dem Screening-Verfahren die Verpflichtung der Vorhabenträger, die Daten zum Projekt zur Verfügung zu stellen. Also wir haben gar nicht den Fall, dass wir in einer Nicht-Datensituation sind, sondern es gibt immer Daten, die bewertet werden können. Und insofern ist dann nach dem Unionsrecht eindeutig zu sagen, habe ich ein Problem oder habe ich kein Problem? Und wenn ich kein Problem habe, muss es keine Zahlungspflicht geben. Vielen Dank.
Ganz vielen Dank. Ich rufe jetzt auf Dr. Maria-Lena Weiß für die CDU-Fraktion.
Ja, ich habe eine Frage an die Frau Dr. Hahn. Sie hatten ja schon ausgeführt, dass der Entwurf im Bereich Wind neue Hürden etabliert und hätte die Bitte, einfach hier noch mal auszuführen. Und wenn Sie noch eine Minute zufällig übrig haben, die dem Professor Leidinger noch für die Beantwortung der zweiten Frage zu schenken. Dankeschön.
Frau Dr. Hahn, ich erteile Ihnen das Wort und Herr Leidinger hoffentlich später auch noch.
Ich will gerne versuchen, das noch hinzubekommen, Herr Leidinger. Ja, ich würde eigentlich gerne dann auch die 3 Punkte, ehrlich gesagt, aus meinem Eingangsstatement noch mal so ein bisschen näher konkretisieren. Also wir haben ja die Planungsebene und wir haben die Genehmigungsebene. Auf der Planungsebene besteht eben das Stichwort Gebietskulisse, ist ja auch von anderen schon angesprochen worden. Das europäische Recht sieht hier den Ausschluss bestimmter Gebiete eben vor. Die sollen keine Beschleunigungsgebiete werden. Das ist auch richtig so, Natura 2000 und so weiter. Alles Gebiete, die aufgrund klarer Gegebenheiten festgelegt sind, die wir auch haben. Und dann gibt es eben noch einen 3. Punkt, da können noch weitere Gebiete festgelegt werden. Und in der Umsetzung ins nationale Recht, in diese sensiblen Gebiete, da sehen wir eine Abweichung, die das Risiko hat, ein Einfallstor zu sein, wäre im Prinzip, ja, ich sag's mal so salopp, für Ausschluss Verausschussplanungen auch, weil die Vorgaben eben so sind, dass sie es ermöglichen und vor allem nicht vorhersehbar und auf eine Art ja, nicht vorhersehbar und nicht klar determiniert, welche Gebiete dann wirklich zu sensiblen Gebieten werden. Das ist einfach ein hohes Risiko, was man setzt. Und es ist klar, dass die Flächenkulisse für die Beschleunigungsgebiete ganz entscheidend sein wird, für die Wirkung der Beschleunigungsgebiete. Auf der Genehmigungsebene es ist in der Tat der Punkt beim Screening, also bei dieser Umweltprüfung, die dann eben noch in der Genehmigungsphase stattfindet. Da wird ja geprüft, ob ein Vorhaben höchstwahrscheinlich erhebliche, unvorhergesehene, nicht nachteilige Auswirkungen hat. Das europäische Recht formuliert ganz klar auf der Grundlage von Beweisen. Der nationale Umsetzungsvorschlag spricht von eindeutigen tatsächlichen Anhaltspunkten. Ich glaube, es ist relativ erkennbar, was der Unterschied ist. Eindeutig und tatsächlich, okay, das ist noch wichtig, aber Anhaltspunkte ist wirklich ein Begriff, der sehr, sehr weich ist. Und da besteht eben auch das Potenzial, gerade diesen Screening-Prozess in eine bestimmte Richtung laufen zu lassen. Herr Professor Leidinger, 20 Sekunden.
Herr Leidinger.
Ja, ich versuche es gerne in Kurzform. Also es ging ja nochmal um die Frage, wo sind unschärfe Rechtsbegriffe, die man möglicherweise ändern sollte. Das betrifft vor allem die Planungsebene. Ich nenne ein Beispiel in dem Paragraphen 249a Absatz 1 Satz 2 BauGB, dem Entwurf also, heißt es, die Darstellung als Beschleunigungsgebiet ist ausgeschlossen, soweit das Windenergiegebiet in einem Gebiet mit, Zitat, landesweit bedeutendem Vorkommen mindestens einer durch den Ausbau der Windenergie betroffenen Art im Sinne von so und so Bundesnaturschutzgesetz liegt, die unter anderem auf Grundlage von vorhandenen Daten zu besonders geeigneten Lebensräumen ermittelt werden können. Ich glaube, es wird allen hier im Raum klar, das ist eine Aneinanderreihung von unbestimmten Rechtsbegriffen, die im Ergebnis dazu führen wird, dass schon zu befürchten ist, dass auf der Planungsebene dieser Beschleunigungseffekt gar nicht eintritt. Denn wenn ich da keine Sicherheit habe, dann lasse ich das lieber sein. Konkreter Vorschlag wäre also, den Leitfaden oder Verwaltungsvorschriften oder mindestens in der Gesetzesbegründung diese Begriffe bitte, wenn sie nicht schon im Gesetz definiert werden, dann wenigstens in der Gesetzesbegründung oder in den Verwaltungsvorschriften klarzustellen.
Vielen Dank. Und ich bitte aber auch meine Abgeordnetenkollegen darum, die Fragen doch so zu formulieren, dass ich nicht Herrn Professor Leidiger in die Situation bringen muss, ihn zu unterbrechen und aber alle anderen das Gefühl haben, sie haben eine kürzere Zeit zur Verfügung. Nur ganz netter Hinweis, damit wir uns hier alle. Alles gut. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Katrin Uhlich, rufe ich jetzt auf.
Ganz herzlichen Dank. Meine Fragen richten sich an Frau Ustrin. Das eine ist mit Blick auf die 2030er-Ziele im Bereich Windenergieausbau. Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf? Reicht es aus oder braucht es weitere Maßnahmen? Das zweite ist, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme den Punkt Genehmigungsfiktion an. Vielleicht könnten Sie das noch mal etwas ausführlicher erläutern. Danke.
Frau Ustrin, Sie haben.
Danke, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Die RED III und ihre Umsetzung, wir haben, oder vielleicht so angefangen, wir haben bereits natürlich eine ausführliche Gesetzgebung gehabt in den letzten zwei Jahren. EEG, BNHG, WindBG an vielen Stellen sind eben schon hier Dinge gemacht worden, auf den Weg gebracht worden. Die RED III kann letztlich, es hat auch dazu geführt, vielleicht einfach mal eine positive Nachricht, dass wir ja sehr hohe Zahlen jetzt in den, also genehmigte Projekte haben, die jetzt in die Ausschreibungsrunden auch füllen können. Endlich kann man sagen, das heißt, hier ist endlich etwas auf den Weg gekommen. Möglicherweise erreichen wir sogar dieses Jahr noch die 10 Gigawatt sozusagen Marge. Die RED III und ihre Umsetzung können jetzt dafür sorgen, dass diese Linie bis 2030 im Prinzip verstetigt wird. Wir haben ja bereits mit der EU-Notfallverordnung eine Umsetzung in § 6 WindBG gehabt, die einen starken Schwung gebracht hat. Davon profitieren jetzt teilweise diese genehmigten Projekte. Wir müssen endlich von diesen 10 Projektzeiten von über 7 Jahren wegkommen. Und ich möchte aber an dieser Stelle auch noch mal sagen, im Gegensatz zur EU-Notfallverordnung haben wir es hier eben gerade nicht mit dem Wegfall der UVP zu tun, sondern mit einer modifizierten Artenschutzprüfung. Das heißt, wir haben Prüfungen finden weiterhin statt und wir haben gleichzeitig das Instrument der Zahlungen in die Artenhilfsprogramme, so dass die Populationen in den windenergiesensiblen Gebieten auch unterstützt werden können. Die RED3-Umsetzung entzerrt und verzahnt bislang in so noch nicht gekannter Weise die Plan- und Genehmigungsebene. Es werden Doppelprüfungen vermieden. Es werden bereits auf Planebene ein Repertoire an Maßnahmen beschrieben. Und in der Projektebene kann eben noch mal geprüft werden, ob Wissen sozusagen noch mal dazugekommen ist, ob verändertes Naturgeschehen, neues Wissen dazugekommen ist, was man berücksichtigen muss. Insofern ist die RED 3 hier fast ein Gamechanger, ein Ermöglicher, der sozusagen das Klein-Klein der nationalen Umsetzung die Chance gibt, dass da nicht wieder überbürokratisiert wird.
Danke. Und ich rufe auf Marc Bernhard für die AfD-Fraktion.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde vielleicht gerne noch mal kurz erstmal auf den Herrn Krautschneider vom Staatskonzern EnBW eingehen. Also ich zitiere hier jetzt aus dem Mitteldeutschen Rundfunk und da steht hier in Klettwitz, Brandenburg entsteht das derzeit höchste Windrad der Welt. Baubeginn für die insgesamt 365 Meter hohe Anlage mit Nabe auf 300 Meter, das ist genau die Höhe des Eiffelturms mit einem Propeller von 130 Metern, war am 19. September. Also ich würde Sie schon bitten, wenn Sie hier im Deutschen Bundestag eine Aussage als Sachverständiger machen, dann sollten Sie sich vorher einfach mal informieren, ja, und nicht irgendwas hier behaupten. So, aber jetzt noch die Frage zum Erfüllungsaufwand. Wenn wir nämlich ins Gesetz reinschauen, dann wird hier so schön gesagt, für die Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. Geht es hier weiter, wenn ich hier lese? Das Gesetz verursacht weder sonstige Kosten für die Wirtschaft, noch Kosten für die sozialen Sicherungssysteme, Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau haben, sind nicht zu erwarten. Jetzt würde ich den Herrn Heidmann bitten, dazu mal auszuführen, ob das überhaupt keine Auswirkungen auf die Kosten und Preise in Deutschland hat.
Danke, Herr Heidmann. Ich erteile Ihnen das Wort.
Danke für die Frage. Also die würde ich in zwei Punkten beantworten. Ich würde einfach mal zitieren aus der Seite der Bundesnetzagentur, die sich um die Kostenfrage da behandelt hat. Und das lässt sich einfach, passt ja zu dem Thema und Windeignungsgebieten. Die Industrie- und Ballungszentren brauchen viel mehr Strom. Dieser Bedarf können dezentrale Stromerzeugungsanlagen und Speicher haben wir heute auch, auf absehbare Zeit nicht decken. Speichermöglichkeiten sind nicht wettbewerbsfähig. Dezentral versorgte Regionen benötigen daher konventionelle Reservekraftwerke. Diese müssen subventioniert werden und würden zusätzliche CO2 kosten. Was kostet das? Letztendlich hat der Bundesnetzagentur das Startnetz mit 55 Milliarden Euro beziffert und schreibt dazu, der Verbraucher zahlt die Kosten für die Netzentgelte. Diese sind Teil des Strompreises. Die Kosten liegt der Netzbetreiber für die Nutzungsdauer auf alle Stromverbraucher in Deutschland um und so weiter. Das ist das eine. Der andere Punkt ist eigentlich, was passiert eigentlich in so einem Gebiet, wo Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen errichtet werden, ändern sich schlagartig die Flächenpreise, also selbst die Pachtpreise von landwirtschaftlichen Preise, die werden gleichzeitig rechts und links mit hochgezogen und ändern dann automatisch auch die Verbraucherpreise, weil die Landwirte oder andere, die ihre Erzeugerprodukte schlagartig teurer werden. Gleichzeitig werden die Dienstleistungen, die in diesem Umfeld liegen, auch mit hochgezogen und werden auch teurer. Das Gleiche betrifft die Kommunen. Die Kommunen in dem Bereich, die ihre Flächen hergeben oder Straßen hergeben, um den Netzausbau oder den Anschluss zu realisieren, werden auch ihre Straßen, müssen die nochmal wieder aufmachen und werden mit diesen Kosten belastet.
Okay. Danke. Ich rufe auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mit Preisentwicklungen ist es immer so eine Sache, wenn man sie einseitig betrachtet, was mal wieder völlig unterm Tisch fällt in den Ausführungen des Vorredners ist, was ja durch Dezentralisierung der Energieversorgung an Wohlstand und Arbeitsplätzen und wirtschaftlichen Perspektiven in die Fläche gebracht wird. Das gehört zur Vollständigkeit der Informierung der Sachverständigen dann auch dazu. Ich darf meine Frage wieder an Herrn Krautschneider von der INBW richten. Vielleicht noch mal mit einem speziellen Baden-Württemberg-Bezug auch. Es ist schon angesprochen worden, welche Regelung der Regierungsentwurf hinsichtlich der Solarenergie enthält. Inwieweit halten Sie die für gelungen oder verbesserungsbedürftig? Trägt es zur Beschleunigung der Projekte effektiv bei? Braucht es eine solche überhaupt noch? Vielen Dank.
Herr Krautschneider, bitte.
Vielen Dank für die Frage, wobei ich betonen möchte, wir bauen Solaranlagen nicht nur in Baden-Württemberg, aber dort auch besonders viele. Im Gegensatz zur Windenergie, ich hatte es schon gesagt, sehen wir bei der Solarenergie eigentlich keinen rechtlichen Beschleunigungsbedarf. Es ist ein tatsächlicher Beschleunigungsbedarf. Die Baugenehmigungsbehörden sind nicht ausreichend mit Personal ausgestattet, wobei das auch kein Problem ist, das Sie hier lösen können. Das ist Länderzuständigkeit. Trotz allem laufen die Baugenehmigungsverfahren ganz überwiegend, von wenigen Ausnahmen abgesehen, deutlich schneller und unkomplizierter als die emissionsschutzrechtlichen bei der Windenergie. Ich hatte es schon angedeutet, es liegt eben daran, dass wir ein etabliertes und funktionierendes System der kommunalen Bauleitplanung haben. Dort werden alle Umweltaspekte ermittelt und abgewogen, die Öffentlichkeit wird beteiligt und das schafft auch Akzeptanz und führt eben auch dazu, dass der Wertbeitrag, den die Erneuerbaren für die regionale Wirtschaft und für die Bevölkerung leisten, vor Ort erkannt wird. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht noch einen Aspekt anmerken, der in der Einleitungsrunde auch kurz angesprochen wurde. Was wir sehr kritisch sehen, ist, dass mit dem Gesetzentwurf, der die UVP, das UVP-Gesetz betrifft, jetzt eine faktische UVP-Pflicht für Freiflächenphotovoltaikanlagen eingeführt wird. Das bringt aus unserer Sicht keinerlei Mehrwert, weil wir eben schon eine Umweltprüfung auf der B-Plan-Ebene hatten. Es gibt dann natürlich wieder die Ausnahmen. Es wäre aber aus unserer Sicht konsequenter. Man würde das einfach gleich bleiben lassen. Es ist auch europarechtlich nicht vorgegeben. Von daher der Appell, verzichten Sie auf die Einführung einer UVP bei Freiflächenphotovoltaikanlagen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich, Herr Krautschneider, und schließe die zweite Runde ab. Wir beginnen die dritte Runde. Auch hier wieder 3 Minuten zur Verfügung. Herr Andreas Mehltreter für die SPD-Fraktion beginnt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Strohmeier, Sie haben zum Schluss in Ihrem Statement das Thema Kommunalbeteiligung angesprochen. Nach dem vorliegenden Entwurf können ja jetzt da Kommunenverträge über die kommunalen Beteiligung schon nach Beschluss des Solarenergiegebiets abschließen. Zu welchen Effekten führt es Ihrer Einschätzung nach und wie sollte sich die Kommunalbeteiligung vielleicht allgemein in den normalen Bebauungsplanverfahren auch weiterentwickeln? Und Sie haben auch angesprochen, es sind eher Details bei Wind, um die es geht, unter anderem die Beweislast bei den Umweltauswirkungen. Haben Sie da weitere Punkte, die Sie da ansprechen wollen? Danke.
Hi. Herr Strohmeier, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Die Aufmerksamkeit geht auf Artikel 7, die EEG-Änderungen. Dort ist erstmal gut, dass es abgebildet ist, dass Solarenergiegebiete auch in der Anlagenverklammerung gut beachtet werden. Das passt. Aber auch bei der Kommunalbeteiligung, Paragraph 6, abgebildet werden. Jetzt ist es so, dass diese Solarenergiegebiete, die gibt es ja nicht. Ja? Und eine Kommune würde jetzt eine höhere Sicherheit haben, dass sie diese Kommunalbeteiligung erhält, wenn sie sich auf ihr Solarenergiegebiet fokussiert, weil sie in dem klassischen B-Plan-Verfahren eben keine Sicherheit hat, ob sie die Kommunalbeteiligung, die natürlich zu guten Solarparks dazugehört, erhält. Und das verzerrt meiner Ansicht nach die Gemengelage. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Es gibt ja auch die Landesbeteiligungsgesetze, die jetzt schon im Referentenentwurf der aktuellen EEG-Novelle mit einer Summe der Beteiligung verbunden sind. Auch hier gibt es ein ähnlich gelagertes Problem, dass sich eine Kommune nicht, dass man nicht rechtssicher sagen kann, was kriegt die Kommune denn nun? Und hier eine ganz klare Empfehlung, die Erweiterung des § 6 EEG um einen weiteren Absatz 6, der rechtssicher erlaubt, über die Art und Weise von Beteiligung das Kommunalparlament zu informieren. Weil dann kann man darlegen, wie verhält sich das zur Landesregel, wie verhält sich das im Solarenergiegebiet oder welche anderen Formen der Beteiligung gibt es auch. Der erste Teil, der zweite Teil, Windenergie. Wir denken, dass insbesondere das Thema Beweislast bei den Minderungsmaßnahmen bei den Behörden genauer geregelt werden sollte bezüglich der Thematik Beweise und Anhaltspunkte. Die Richtlinie spricht von Beweisen. Man sollte sich auch an diese Beweise halten, also an diese Formulierung, weil man sehr schnell oder sehr vielfältig Anhaltspunkte finden kann, die dann wirklich zu vielen Fragestellungen führen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es sollte klar geregelt werden und auch möglich sein, dass durch Antragsteller erhobene Daten im Genehmigungsverfahren angewendet werden können und verwendet werden können. Und weil es eben auch viel oft diese Thematik gibt, das ist alles sogenannte graue Literatur, eben weil sie eben dann von Unternehmen erhoben wird, dass man hier Klarheit schafft, dass das auch Anwendung finden kann. Danke.
Vielen Dank, Herr Strohmeier. Ich rufe auf Marc Helfrich für die CDU-CSU-Fraktion.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Björn Spiegel und dann eine Frage an Herrn Körnig. Ich fange an mit Björn Spiegel. Vielfach wird die Energiekrise als beendet bezeichnet. Warum ist aus Ihrer Sicht eine Verlängerung von § 31k dennoch notwendig und folgerichtig? Und ich würde auch gleich die Frage schon für Herrn Körnig formulieren. Wir reden bei der Frage, ob die Beschleunigungsgebiete geeignet sind für zum Beispiel die Solarthermie, da hatten Sie vorhin, waren Sie vorhin darauf eingegangen, reden wir dann immer über das Dilemma, dass wir in einer Situation sind, entweder Privilegierung oder keine Privilegierung. Können Sie sich auch baurechtlich ein Regime vorstellen, der Gestalt, dass die Kommune zwar in der Situation bleibt, dass sie zustimmen muss, damit bestimmte Projekte kommen, aber eine Bauleitplanung, eine klassische Flächen-F-Plan, B-Plan-Verpflichtung entfällt? Hat man einfach mal in diese Richtung ein Stück weiter gedacht? Weil im Moment bin ich in so einer Kombination, es entfällt automatisch auch das Mitspracherecht der Kommune, wenn wir über die Privilegierung reden.
Herr Spiegel.
Ja, herzlichen Dank, Herr Helfer, für die Frage. Kurze Vorbemerkung. Wie geht es Menschen, wo erneuerbare Erzeugungsanlagen, Speicher, Wasserstoff in die Region kommen? Kurz besser. Wir schaffen Wertschöpfung in ländlichen Regionen. Allein im Landkreis Dithmarschen fließen jährlich über 40 Millionen Euro Gewerbesteuer. Neben Energy Sharing, das jetzt kommt, und kommunaler und direkter Beteiligung fließt hier viel rein. Die Frage, Herr Helfrich, der 31K, ich glaube, das war ein sehr wichtiges Merkmal, das hier auch im Ausschuss geschaffen wurde in der Energiekrise. Man sagt, man kann Windenergieanlagen auch im Winterraum bewusst länger laufen lassen über erhöhten Schallpegel, haben dort geschaffen, nach Berechnung Bundesverband Windenergie, 2,4% mehr. Bei unseren Anlagen in Norddeutschland bis zu 5, 6 und mehr %. Und das ist erheblich. Das ist ein Instrument, was Wertschöpfung geschaffen hat, was deutlich mehr Kilowattstunden produziert hat. Und ich sage mal, die Energielage ist immer noch deutlich angespannt. Lassen Sie uns dieses Instrument wieder etablieren und auch verstetigen. Wir hatten keine einzige negative Rückmeldung dazu.
Danke, Herr Körnig.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sehen ja, dass die Geothermie privilegiert wird, was wir für richtig halten. Aber wir verstehen nicht, warum die Solarwärme ohne Fündigkeitsrisiko übrigens nicht gleich behandelt wird. Deswegen fordern wir als Verband eben die Privilegierung nach § 35 BauGB. Und, aber ja, es liegt natürlich in der Hand der Politik, die hier zu entscheiden hat, vielleicht auch Abstufung vorzunehmen. Jede Beschleunigung ist wertvoll. Ich glaube, gerade die Kommunen brauchen für die kommunale Wärmeplanung jetzt möglichst viele Optionen, weil ich glaube, alle Experten sind sich einig, nur gemeinsam werden wir die Energiewende auch im Wärmesektor schaffen. Und das Ganze muss synchronisiert werden, wenn ich noch nachschieben darf, diese verschiedenen Prozesse, die jetzt mit den Gesetzen im letzten Jahr ausgelöst wurden.
Herzlichen Dank. Das war top. Ich rufe auf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Uhlich.
Ganz herzlichen Dank. Meine Fragen richten sich an Professor Schlacke. Zum einen die Mehrfachnutzung, die wir eben in Runde 1 nicht final besprechen konnten. Und das andere ist, Sie sagen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme und haben das eben auch ausgeführt, dass zur Union Ionsrechtskonformität vorrangig künstliche und versiegelte Flächen als Beschleunigungsgebiete auszuweisen sind. Vielleicht könnten Sie da, wenn Sie Ideen haben, noch darauf eingehen, wie man das noch in den Gesetzentwurf integrieren könnte. Danke.
Frau Professorin Schlacke.
Ja, vielleicht zum Letzteren. Da gibt es eine Regelung, aber die ist nicht klar genug aus meiner Sicht. Also um diese Vorrangpflicht, die das EU-Recht in Artikel 15c vorsieht, auch wirklich umzusetzen, meines Erachtens. Vielleicht dazu Unionsrechtskonformität noch die Anmerkung. All meine Aussagen auch in der Stellungnahme beziehen sich auf die Anforderungen an Beschleunigungsgebiete, an die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten. Ich habe mich also auf die Planungsebene und die diesbezüglichen Vorgaben beschränkt. Das Zweite zur Mehrfachnutzung. Da haben wir in Artikel 15b der Richtlinie eine nicht zwingende, aber doch eine ermutigende Regelung, dass eine Fläche möglichst mehreren Nutzungen und auch Schutzansprüchen gewidmet und so ausgewiesen wird. Es bezieht sich nicht nur auf Mehrfachnutzung von Solar und Wind, sondern das geht weiter. Das kann man im Erwägungsgrund 27 der Richtlinie auch nachlesen. Es geht weiter. Es geht auch um Naturschutz, Meeresschutz etc. Das wird dort aufgeführt. Und diese Idee, dass Flächen ja nicht nur in Deutschland, sondern europaweit schon übernutzt werden zum Teil. Denken Sie in Deutschland an die Versiegelung. Wir haben Studien, die aufzeigen, dass wir Flächenverfügbarkeit, dass wir Probleme mit der Flächenverfügbarkeit nicht nur für die Windenergie, sondern Solarenergie und so weiter haben werden. Und dafür brauchen wir eine Lösung. Und wir brauchen natürlich auch eine Lösung. Irgendwo muss es auch noch mal Naturschutz geben. Und meines Erachtens ist die Lösung Naturschutz, auch Wasserschutzbelange müssen überall rein, müssen immer mit den Nutzungen mitgedacht werden. Und das ist meines Erachtens jetzt in 7 Absatz 1 Satz 2 ROG-Entwurf sehr schön verankert, weil das auch als Leitbild für die Planungsträger gilt mit einer Definition von Mehrfachnutzung. Dasselbe müsste noch mal ins BauGB rein. Das ist im kommenden großen BauGB-Entwurf in dem 1c Abwägungsbelange mit multifunktionaler Nutzung auch gemeint. Da ist schon ein bisschen störend, dass es hier multifunktional heißt und in dem ROG-Entwurf Mehrfachnutzung. Wenn das hier vielleicht noch ins ROG, ins BauGB könnte, das wäre schön.
Ich bedanke mich und rufe auf Marc Bernhard von der AfD-Fraktion.
Dankeschön. Ja, Strom ist ja in Deutschland aufgrund der Energiewende zu vielen Zeiten ein sehr knappes Gut, insbesondere dann, wenn es Nacht ist und kein Wind weht. Und auch aufgrund der Energiewende haben wir in Deutschland die höchsten, mit die höchsten Energiepreise der Welt, insbesondere mit die höchsten Strompreise der Welt. Und jetzt die Frage an den Herrn Heidmann. Inwiefern trägt denn jetzt dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in Deutschland bei? Und zum anderen, macht dieses Gesetz Strom und Energie insgesamt in Deutschland bezahlbarer für die Menschen?
Herr Heidmann, ich
erteile Ihnen das Wort. Danke für die Anfrage. Das ergibt sich eigentlich aus dem Gesetz. Gleich zu Anfang steht ja ein schöner Satz. Nur mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energie zur Stromerzeugung kann eine ausreichende, sichere und bezahlbare Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erreicht werden. Dieser Satz bezieht sich auf das Energiewirtschaftsgesetz § 1. Da ist das eigentlich entlehnt worden. Und die Frage muss man sich dann stellen, was ist sicher, was ist ausreichend? Also die könnte man beantworten wiederum mit dem Energiewirtschaftsgesetz § 50 mit der Vorratshaltung. Und da steht drinne letztendlich, wir wollen ja überall aussteigen aus Kohle und Gas. Und die Vorratshaltung in Deutschland, um dieses Land am Leben zu erhalten, beträgt 60 Tage. 60 Tage Vorratshaltung für erneuerbare Energie, wie wird das geleistet? Wasserstoff, Methanol wähle ich mal gleich ab wegen der geringen Energiedichte. Aber die Sache ist ja auch mit der Speicherlösung, die jetzt angemarkt worden ist, das ist, wie hoch ist die Speicherlösung, die jetzt auch im Gesetzentwurf drin ist, wie viele Tage, welchen Zeitraum soll damit überbrückt werden? Findet sich das? Die Nichtverfügbarkeit von Solar- und Windkraft haben die Übertragungsnetzbetreiber schon in ihrer Nichtverfügbarkeitsstudie schon mal dargestellt. Die beträgt 99% nicht verfügbar, um die Referenzleistung für dieses Land zu erbringen. Also ich kann jetzt irgendwie einen Zeitpunkt sagen, Januar, 4 Wochen. Wer kann das leisten? Irgendwie von 18 Uhr bis morgens 5 Uhr die Tage. Es gibt keine Lieferverträge, es gibt keine Lieferbedingungen. Es gibt nur Netzanschlussverträge. Und die Frage muss man sich stellen, wer liefert was und wann? Gibt es gar nicht. Das kann die Windkraftbranche gar nicht erbringen, weil es keine Verträge dafür gibt, in diese Richtung etwas zu liefern. Die Kosten müssen andere tragen, die werden über andere Anlagen dann bezahlt. Noch 5 Sekunden, dann lassen wir das jetzt.
Danke, und ich rufe auf für die FDP-Fraktion Konrad Stockmeier.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Deutschland ist nie energieautark gewesen. Nach Vorstellungen der AfD, wenn wir das umsetzen würden, würden wir in wesentlichen Abhängigkeiten bleiben. Andere politische Kräfte wollen die Unabhängigkeit des Landes dadurch stärken, dass wir mehr Energie selber produzieren oder auch von den Lieferanten bekommen, die unsere Freiheit nicht bekämpfen. So viel dazu. 2 Fragen, und ich würde Herrn Krautschneider und Herrn Spiegel bitten, die verbleibende Zeit unter sich aufzuteilen. Erstens, Herr Krautschneider, wie bewerten Sie die Umsetzung der europäischen Regelungen hinsichtlich der Energiespeicher? Und Herrn Spiegel, großer Anteil des Ausbaus der Windenergie wird ja auch über Repowering vonstatten gehen. Dafür hat die letzte Novellierung des Bundesemissionsschutzgesetzes schon zu wesentlichen Erleichterungen geführt. Flankiert jetzt der vorliegende Gesetzentwurf diese Erleichterungen oder konterkariert er sie vielleicht sogar? Vielen Dank.
Herr Krautschneider.
Also ich fasse mich kurz. Also auch bei den Speichern. Wir sprechen hier von kleinen dezentralen Speichern. Das ist noch hinzuzusagen. Wir sprechen nicht von Großanlagen oder gar von Pumpspeichern. Fällt auf, dass der Regierungsentwurf auch hier hinter der Richtlinie zurückbleibt. Es gibt in der Richtlinie in Artikel 2 Nummer 44d eine Definition, wonach ein Speicher am selben Netzanschlusspunkt wie die erneuerbaren Energienanlage angeschlossen sein muss. Der Regierungsentwurf fordert darüber hinaus einen räumlich funktionalen Zusammenhang und eine dienende Funktion, das erschwert die gemeinsame Planung von Erzeugungsanlage und Speicher darüber hinaus zusätzlich. Und die verbleibende Minute gerne Herr Spiegel.
Ja, herzlichen Dank. Schließe mich dem an. Vielleicht zu Speicher kurz ergänzend. Die 1:1-Umsetzung hier der RED 3 macht Sinn, am gleichen Netzanschlusspunkt das umzusetzen und auch anzugehen, das Thema Außenbereichsprivilegierung. Jetzt zur Frage. Herzlichen Dank, Herr Stockmeier. Repowering. Ich glaube, das ist mehrfach gesagt worden. Das ist absolut zentral für die Windenergiebranche, das umzusetzen. Warum wollen wir dieses Gleichziehen mit 5H und auch die Verlängerung auf 48 Monate, wie es im BImSchG bereits drin ist? Das brauchen wir dringend. Wir haben gerade in Schleswig-Holstein, aber auch in anderen Bundesländern Anlagen sehr nah an Kommunen gebaut, die davon auch bis heute profitieren. Wir bauen jetzt größere, leistungsstärkere Anlagen deutlich. Wir wollen die repowern und dafür brauchen wir auch diese Abstände, die bereits im BImSchG quasi gehalten sind. Deswegen das Gleichziehen, auch so wie es quasi schon mehrfach gesagt wurde. Ausdrücklich begrüßen will ich, dass das Thema Grundzüge der Planung gestrichen wurde in Absatz 3 Baugebiet 245e und bitte darum, das auch noch anzupassen in 31 Absatz 2 Baugebiet, dass wir Grundzüge der Planung streichen und dann wird das auch richtig gut.
Danke, und ich rufe auf Herr Ralf Lenker für die Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank. Bei allen Planungsbeschleunigungsgesetzen fällt auf, dass prinzipiell nur bei Umweltaspekten und bei Bürgerbeteiligung beschleunigt wird. Andere Beschleunigungsmöglichkeiten wie Standardisierung, einheitliche Regeln über die ganze Bundesrepublik für Planungsgrundlagen würden Planungsunternehmen auch deutlich die Arbeit erleichtern. Meine Frage geht daher an Frau Blessenohl. Welche alternativen Maßnahmen könnten die Verfahren beschleunigen, die Akzeptanz erhöhen und dabei keine Abstriche beim Naturartenschutz und bei Bürgerbeteiligung machen?
Frau Blessenhol.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, gut gemachte Standardisierung ist eine Möglichkeit, um zu beschleunigen. Die muss dann aber auch fundiert sein. Das haben wir zum Beispiel im Ursula-Paket leider nicht gesehen. Und es gibt auch viele andere Hemmnisse noch für den Ausbau, die bisher nicht angegangen werden. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Wir haben auch Fragen der Anfahrtswege, der Transportwege, wo eben noch nachgebessert werden müsste. Und jetzt noch mal konkret vielleicht auf den besprochenen Gesetzentwurf hier. Wir sehen schon sehr klar, dass es hier ein Risiko gibt, den Rückhalt der Energiewende zu gefährden. Denn wenn Umweltprüfungen wegfallen, fallen immer auch Beteiligungsmöglichkeiten weg. Das wurde ja gerade erwähnt. Und um das auch noch mal klar darzustellen, die Beteiligungsmöglichkeiten, die jetzt verbleiben würden, wenn es so beschlossen wird, wären eben, dass bei der strategischen Umweltprüfung Unterlagen ausgelegt werden und man eine schriftliche Stellungnahme einreichen kann. Und auch wenn eben dieses Überprüfungsverfahren dann bei der Genehmigung negativ oder positiv, wie man das formulieren will, ausfällt, auch dann wäre nur die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme, Erörterungstermine entfallen komplett. Und gerade zu letzterem, bei der negativen Überprüfungsverfahren, muss man ganz klar sagen, es ist ein viel zu später Zeitpunkt, um noch zu beteiligen. Da an diesem Zeitpunkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt. Man könnte es fast eine Pseudobeteiligung nennen. Und es ist ein großes Risiko, dass man auch Konflikte auf das Ende des Verfahrens schiebt. Wir sehen, dass eben diese Einschränkung der Beteiligungsmöglichkeiten auch zu zunehmenden Widerständen führt. Wir beobachten das beispielsweise in Baden-Württemberg, wo wir vermehrte Bürgerentscheide haben, die den Ausbau von Windenergie in Windenergiegebieten oder dafür vorgesehenen Gebieten kippen. Das kann ja auch nicht der Sinn sein am Ende. Und es gibt genug Studien, die zeigen, wir brauchen Beteiligung, wir brauchen Zielbilder und wir brauchen Nachvollziehbarkeit für den Rückhalt der Energiewende. Und ganz konkret bräuchte es folgende Anpassungen im Entwurf, um dem vorzubeugen. Zum einen das bereits vorher erwähnte Mapping, also die strukturierte, umfassende Erfassung der benötigten Gebiete, eine frühzeitige und umfassende Beteiligung bei der Auswahl der Beschleunigungsgebiete. Und bei der Auswahl der Beschleunigungsgebiete bräuchte es dann natürlich auch mehr Ermessensspielräume. Darauf hatte ich bereits in meinem Anfangsstatement hingewiesen. Aber auch weitere Formate wie Taskforces oder Expertenkonsultationen sollten angedacht werden. Und zuletzt möchte ich mich auch vielen VorrednerInnen anschließen, dass bei der Solarenergie das bewährte Konzept der kommunalen Bauleitplanung bitte erhalten bleiben soll. Denn auch das ist ein guter Akzeptanzfaktor, den man eben beibehalten sollte. Vielen Dank.
Dankeschön. Und ich rufe auf Bengt Berg für die SPD-Fraktion für die vierte Runde.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde ganz kurz noch mal auf die Äußerung von Herrn Lenkert eingehen. Nichts für ungut, wir gucken uns die Regelung an, aber es gibt immer noch eine Länderautonomie und Föderalismus in Deutschland. Das macht viele Genehmigungstatbestände, die nun mal in kommunaler und in Länderverantwortung liegen, sehr schwer bundesweit zu regeln. Kann man gerne machen, aber dann bügelt man da was drüber und das kommt im Bundesrat meistens nicht ganz so gut. Deswegen würde ich jetzt auch meine Zeit zum Schluss noch nutzen und würde Herrn Dr. Müller noch mal fragen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass diese Regelungen in Teilen als überschießend wahrgenommen werden. Sehen Sie denn bei dem vorliegenden Gesetzentwurf vielleicht sogar noch Punkte, bei denen die Beschleunigungspotenziale aus der RED III für den Ausbau der Windenergie nicht vollständig umgesetzt wurden, also dass wir quasi ein drunter Durchspringen haben? Haben Sie da noch, was ist Ihnen da was aufgefallen?
Professor Müller.
Vielen Dank. Wir haben das an verschiedenen Stellen ja schon gehört. Es gibt eine Reihe von Kleinigkeiten, die aber in der Wirkung groß sind. Das fängt an bei der Vereinbarkeitsvermutung auf der ersten Seite, wenn der Vorhabenträger die Regeln, die festgesetzt sind, im Plan einhält, dann geht die Richtlinie davon aus, dass die Vereinbarkeit mit dem nicht weiter zu prüfenden Unionsartenschutz- und Naturschutzrecht gewahrt ist. Das sollte im Gesetzentwurf auch so eindeutig geregelt werden. Nach dem Screening-Verfahren oder als Ergebnis des Screening-Verfahrens sollten tatsächlich die 45 Tage ernst genommen werden. Wenn nach den 45 Tagen keine Entscheidung getroffen ist, dann sollte die Genehmigungsfiktion an der Stelle zum Tragen kommen. Das sind für das Verfahren aus der Verfahrenssicht zwei wesentliche Teile. An verschiedenen Stellen sind bestimmte Ausnahmetatbestände nicht in allen Regeln verankert, die man ziehen könnte. Auch da wäre ein Abgleich aller Voraussetzungen hilfreich, um das Verfahrenspotenzial oder das Beschleunigungspotenzial auszuschöpfen, was in dieser Richtlinie steckt. Das im Detail steht das in meiner schriftlichen Stellungnahme. Das sind wirklich, kommt da mal ein Paragraph 33 BNHG, der fehlt. Ja, an bestimmten Stellen werden die zu prüfenden Arten über das Maß hinaus definiert, die europäische Richtlinie fordert, sodass man Minderungsmaßnahmen auch für weitere Arten durchführen muss, als man das eigentlich nach dem unionsrechtlichen Konzept müsste. All das sind Kleinigkeiten, die in Summe aber wahrscheinlich eine große Beschleunigungswirkung hätten, wenn man sie konkret auf das Niveau festsetzen würde, was die Richtlinie festsetzt. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, aus diesem Verständnis auszubrechen, was haben wir bisher gemacht und wie viel retten wir da rein. Es geht eben nicht darum, die Gummistiefel im Screening-Verfahren rauszuholen und in die Fläche zu gehen. Das Screening-Verfahren soll nur verhindern, dass was offensichtlich übersehen wurde oder wo neue Erkenntnisse aufgetreten sind, dass man die verarbeiten kann. Die artenschutzrechtliche Prüfung, die FFH-Prüfung und die Vereinbarkeit mit dem Wasserrecht, die soll im Planungsrecht bereits weitgehend abschließend erfolgen. Das ist der Gamechanger in diesem Prozess.
Vielen Dank. Und ich rufe auf meine Kollegin Dr. Weiß aus der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ganz kurze Frage an Dr. Müller. Der Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit vor, dass ein Bundesland Flächenkontingente, die für die Windenergie auszuweisen sind, nur dadurch erfüllt, dass mit einem anderen Land ein Staatsvertrag geschlossen wird. Laut Entwurf müssen solche Staatsverträge bis Mai 2025 abgeschlossen sein. Halten Sie diese Frist zu kurz? Würden Sie da dem Gesetzgeber empfehlen, die anzupassen? Und dann gerne an die Runde, vielleicht Professor Leidinger noch mal. Was sehen Sie denn sonst, was in diesem Entwurf noch drin sein könnte, was nicht drin ist, was noch für weitere Beschleunigung und Straffung von Verfahren gemacht werden könnte? Danke.
Professor Müller und danach Professor Leidinger.
Vielen Dank. Die Frist ist ja nicht neu, sondern sie wird gerade verlängert. Die Frist ist bereits abgelaufen. 31. Mai 2024 war die Möglichkeit der Bundesländer untereinander, die vom Windenergieflächenbedarfsgesetz festgesetzten Mengen untereinander zu verändern. Und diese Frist hatte einen Sinn. Sie war nicht beliebig gegriffen, sondern die Länder planen mit Ausnahme von Schleswig-Holstein ja nicht selbst, sondern brechen diese Mengen für die Regionalplanung und das Saarland für die Kommunen runter. Um das runterbrechen zu können, muss ich ja wissen, was ist denn eigentlich mein Flächenkontingent, was ich verteilen muss. Wenn ich später zusätzliche Mengen von einem anderen Land übernehme, habe ich eine Nachhandlungspflicht. Ja? Und für die Planungsträger bedeutet das auch, sie müssen die bisherigen Planungen noch mal korrigieren und gegebenenfalls mehr machen. Insofern war das schon eine kluge Lösung zu sagen, wir synchronisieren die verschiedenen Fristen. Jetzt verlängern wir sie ohnehin. Das heißt, dieses Problem könnte ohnehin auftreten. Und ich würde nicht dazu raten, das noch weiter zu verlängern aus diesem Grund. Dankeschön.
Professor Leidinger.
Ja, es war gefragt worden, welche weiteren Straffungsmöglichkeiten gibt es. Wir haben den Themenkanon schon von verschiedenen Seiten angesprochen heute Morgen, durchaus kritisch. Also es liegt auf der Hand, dass das Beteiligungsverfahren gestraft werden könnte, nämlich bisher ist ja der 6b Absatz 6 Windbedarfsflächenenergiegesetz so gestrickt, dass auf die Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet wird, wenn die Umweltprüfung ergibt, dass nachteilige Wirkungen nicht ausgeschlossen werden können. In diesem Fall sieht weder das Umweltvölkerrecht, die AAS-Konvention noch die Richtlinie selbst vor, dass noch eine Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich ist. Ich würde auch im Hinblick auf das, was eben von Frau Blessenhol gesagt worden ist, ergänzen. Sie sagte ja, die kommt dann zu spät. Genau, die kommt dann zu spät. Und deswegen ist es konsequent, sie wegzulassen. Sie ist nicht geboten, nicht umweltvölkerrechtlich, nicht nach der Richtlinie. Und sie macht zu dem Zeitpunkt in der Tat auch keinen Sinn. Und deswegen wäre es konsequent, diese Regelung noch zu ändern und damit zu einer Straffung zu kommen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und rufe auf für Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Ullich.
Ganz herzlichen Dank. Meine Fragen richten sich an Frau Ustrin. Sie hatten ausgeführt zum Thema Höhenbegrenzung in Ihrem Eingangsstatement, da die Frage, wir hatten das ja klar geregelt im Wind-an-Land-Gesetz beim Osterpaket, aber eigentlich eher in einem etwas anderen Gedanken als militärische Nutzung. Spricht die militärische Nutzung in allen Fällen gegen Windenergieanlagen oder was sind da Ihre Erfahrungen? Und das Zweite ist, Sie hatten angefangen auszuführen in Ihrem Eingangsstatement zum Thema Gebietsausschlüsse und unbestimmte Rechtsbegriffe. Vielleicht könnten Sie da weil die Zeit vorher nicht reichte, die Ausführungen noch etwas ausführlicher darstellen. Danke.
Danke, Frau Ustrin.
Vielen Dank, Frau Uhlig, für die Frage. Die Höhenbegrenzungen sind tatsächlich meistens so, dass sie sich für die militärischen Belange darstellen. Das heißt, in der Regel, es war im ursprünglichen Gedanken von 2022 im Windflächenbedarfsgesetz so gedacht, dass man eben auf Planebene auf keinen Fall Höhenbeschränkungen zulassen möchte. Wenn sich diese jedoch auf Genehmigung herausstellen sollten, dann könnten doch die Flächenbeitragswerte in diesem Fall anerkannt werden. Jetzt ist aber eine sogenannte Klarstellung erfolgt, die sozusagen nach hinten losgeht. Das heißt, wir haben jetzt die Verschiebung quasi auf die Planebene. Das heißt, auch wenn bereits auf Planebene bekannt werden sein sollte, dass es hier eine Höhenbeschränkung gibt, und zwar meistens aufgrund militärischer Belange, dann soll das trotzdem in die Flächenbeitragswerte Eingang finden. Und das halten wir für ja, sozusagen ein Einfallstor für die Ausweisung ungeeigneter Flächen. Sie hatten noch mal auf die unbestimmten Rechtsbegriffe danach gefragt. Ich hatte auch mit meinem Eingangsstatement schon die sensiblen Gebiete als solche genannt. Es sind weitere unbestimmte Rechtsbegriffe, also insbesondere Gebietsbegriffe. Also es handelt sich ja meistens ja auch um Gebietsausschlüsse dann eben drin, dass zum Beispiel Dichtezentrum drin, Schwerpunktvorkommen, Brut- und Rastgebiete, Kolonien und sonstige Ansammlungen betroffener Arten. Diese sind weder also einheitlich definiert noch irgendwie rechtlich normiert. Und die Auslegung sollte jetzt aber auf keinen Fall auf die Planungsträgerinnen abgewälzt werden. Also hier müsste auf jeden Fall noch mal eine Klarstellung erfolgen, damit PlanungsträgerInnen damit nicht über die Maßen belastet werden. Wenn ich darf, die Genehmigungsfiktion, dazu bin ich vorher nicht gekommen, die ist ja jetzt aber auch schon mehrfach angesprochen worden. Das Screening, also die Überprüfung im Deutschen sieht das vor. Und wir würden das auch sehr begrüßen, dass innerhalb von 45 Tagen nach dem Screening, weil wir wissen ja nicht, was passiert, wenn es nicht gezogen wird, diese Genehmigungsfiktion, was passiert dann eigentlich? Deswegen sind wir dafür, dass auch das 1:1 umgesetzt wird aus der Richtlinie. Dankeschön.
Danke, Frau Ustrin. Ich rufe auf Marc Bernhard für die AfD-Fraktion.
Danke. Ja, im Gesetzentwurf, da wird ja sehr, sehr oft die Worte verwendet, überragendes öffentliches Interesse. Vorher ist gesagt worden, das Gesetz dient der Volksgesundheit und so weiter. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Heidmann. Wie bewerten Sie denn die Verwendung dieser Begriffe allgemein? Und insbesondere natürlich auch im Hinblick auf eine ordentliche und sorgfältige Prüfung der Angelegenheit durch die Bürger und durch sonstige Beteiligte. Insbesondere auch im Hinblick auf die Beteiligungsmöglichkeit der Bürger und der Gemeinden. Und zum Dritten eben auch im Hinblick auf die Rechtsschutzmöglichkeiten. Schränken diese Begriffe, diese überhöhenden Begriffe, das nicht erheblich ein?
Herr Heidmann, Sie haben das Wort.
Danke für die Frage. Also im überragenden öffentlichen Interesse, das findet man in einigen Gesetzestexten wieder, ist aber nicht klar definiert, wer damit eigentlich gemeint wird. Also meint der Gesetzgeber sich selbst oder meint er die Bevölkerung? Also es wird immer in den Vereinbarungen oder in den Genehmigungen wird das immer so pauschal reingeschrieben. Und letztendlich findet sich keine Definition darüber, die das belegt, wie das öffentliche Interesse eigentlich ausgelegt wird und von wem. Ich habe da mal nachgeguckt und letztendlich bei der Bertelsmann Stiftung, die haben das mal eine Frage gemacht 2023 und haben das mal befragt. Also das ist das Einzige, wo ich das mal gefunden habe. Und die haben festgestellt, dass über 60% dem nicht zustimmen und eher sagen, dass eine Spaltung der Gesellschaft durch die Energiewende vonstatten geht. So, und damit könnte man widerlegen, dass das öffentliche Interesse wirklich nicht so ausgeprägt ist, wie dargestellt ist. Bei den Kommunen, bei den Einsprüchen, die gemacht werden, ergibt sich ja folgendes Bild, dass das Besondere ist, wenn die Anzahl der Einsprüche reinkommen, wer prüft die? Wer prüft eigentlich diese Einsprüche? Dazu nehmen die Planungsverbände sich Juristen oder Anwälte. Und das Interessante ist, wenn man dann reinguckt, für wen die Juristen und Anwälte arbeiten, sind das die gleichen, die auch für die Antragstellung von den Eignungsgebieten tätig sind, also für die Wind- und Solarkraftbranche, dann ist es schon wieder fraglich, ob überhaupt die Überprüfung der Stellungnahmen oder überhaupt die Abwägungsbeschluss überhaupt noch, wo man sagen kann, ob das nicht vielleicht schon sittenwidrig ist, wenn man solche Leute einlädt und sagen kann, okay, sie möchten diese Stellungnahmen prüfen. Also ich halte das für sehr fraglich, ob die Bürger oder die Kommunen überhaupt noch eine Chance haben, in dieser Art und Weise zu ihrem Recht zu kommen oder eine ausgewogene Beurteilung zu erfahren. Ach, 13 Sekunden noch. Okay. Ich lasse das für den nächsten Redner. Die 13 Sekunden ist alles gesagt. Außer an den Herrn von der SPD, der ja vorhin so gerade den Verein so angemerkt hat. Ich möchte das einfach mal aus dem Gedächtnis meiner Familie zitieren. Also wenn man nicht weiter weiß und dann mit Schmutz um sich wirft, dann wird man persönlich. Also ich halte das für nicht tragbar.
Obwohl wir wirklich kaum Zeit haben, weil gleich das Plenum beginnt, möchte ich an dieser Stelle sagen, Sie haben das eben selber formuliert, dass das Vertrauen in unsere Institutionen, auch in die, die in den Planungsverbänden dafür zuständig sind, in unser Rechtssystem, was es natürlich ermöglicht, gute Gutachten zu stellen, nicht unter meiner Leitung in einer Anhörung in der Frage in Frage gestellt werden sollte. Man kann vieles im Einzelfall kritisieren, aber eine generelle Kritik möchte ich an der Stelle, weil wir im öffentlichen Raum sind, zurückweisen. Ich glaube, wir können das Vertrauen haben in die, die ich eben aufgezählt habe. Ich gebe jetzt das Wort an Konrad Stockmeier.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte meine letzte Frage noch mal an Herrn Krautschneider von der ENBW. In so einer Schlussfrage darf man ja über den eigentlich zu diskutierenden Regierungsentwurf auch mal hinausgehen, dahingehend, dass mich interessieren würde, auf dem Weg zu einem klimaneutralen Stromsystem, selbstverständlich in enger Kooperation mit unseren Partnern in der EU, auch mit freiheitlichen Partnern in anderen Gebieten der Erde, auf dem Weg dahin, was sind denn noch so rechtliche Flankierungen, die diesen Weg leichter bestreitbar machen würden, oder konkretisieren wir es, damit, weil wir ja hier mit einer EU-Richtlinie rumhantieren. Neue Kommission kommt ins Amt in der Vorausschau der nächsten Jahre. Was würden Sie sich wünschen, EU-rechtlich? Was könnte noch anders, was könnte auch vereinfacht werden, damit wir da marktlich und ohne Subvention vorankommen? Vielen Dank.
Herr Krautschneider, bitte.
Die Wunschliste ist so lang, das reicht nicht in knapp 2 Minuten. Also ein großes Problem, das uns in wirklich allen Verfahren hemmt, ist die Angst vor Verfahrensfehlern. Deutsche Verwaltungsgerichte kontrollieren Genehmigungsentscheidungen gerade im europäischen Vergleich sehr streng, insbesondere im Umweltbereich. Und die Aarhus-Konvention ermöglicht es, sehr viele Projekte vor Gericht auch mit Argumenten zu Fall zu bringen, die nicht originär dem Umweltschutz dienen. Da geht es zum Beispiel um die Höhe von Rückbaubürgschaften. Deswegen hat das OVG in Niedersachsen schon mal eine Windenergiegenehmigung kassiert, oder auch des Denkmalschutzes. Das trägt nicht zu schnelleren Verfahren bei. Also da müssen wir uns überlegen, ob das noch zeitgemäße und den Anforderungen gerechte Regelungen sind. Ein weiteres ganz wichtiges Feld ist die Digitalisierung. Wir hatten es auch in unserer schriftlichen Stellungnahme angesprochen. Vielerorts ist es leider noch nicht möglich, Genehmigungsanträge im Emissionsschutzrecht digital einzureichen, obwohl das eigentlich seit 2017 im Gesetz schon vorgeschrieben ist. Hier müssen wir auch besser werden und wegkommen von Papierfassungen. Und wir hatten auch schon öfters angesprochen, dass eben Behörden nicht ausreichend ausgestattet sind. Hier hat der Gesetzgeber in der BImSchKenow-Welle dankenswerterweise die Möglichkeit der Projektmanager eingeführt. Hier sollte klargestellt werden, dass die Einschaltung eines Projektmanagers durch die Behörde kein Vergabetatbestand erfüllt, sodass das einfach und unbürokratisch möglich ist. Und von diesen Projektmanagern sollte auch zusätzlich Gebrauch gemacht werden. Das ist ein wertvolles und sinnvolles Instrument. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und beende flugs diese Anhörung, nicht ohne mich, sehr herzlich für all Ihre Statements. für Ihre Geduld bei der Beantwortung der Fragen bei meinen Kollegen und Kolleginnen zu bedanken. Es hat einfach was damit zu tun, wenn wir jetzt schnell hier den Raum verlassen, nicht mit Unfreundlichkeit, vielleicht bleibt doch noch der eine oder die andere, aber das Plenum hat begonnen und da haben wir alle hinzugehen. Also vielen Dank an dieser Stelle und wir hören uns und sehen uns in den weiteren Beratungen. Die Stellungnahmen liegen ja vor und da gibt es noch die Fragen, die wir miteinander zu klären haben. Vielen Dank. Tschüss.